was ist das für eine Mannschaft? Ja, wir haben uns ja keine Mannschaft zusammengekauft, die jetzt Vierter werden muss, sondern das wahnsinnige Entwicklungsprozesse. Und wenn ich mir dann mal die Startelf angucke und dann die Vita dahinter, denke ich mal, krass, also wie sich der Verein entwickelt hat, ja, aber wie sich auch jeder Spieler entwickelt hat. Also das ist schon, es war bei vielen nicht absehbar.
Bitte bewahren Sie sich Ihre realistische Erwartungshaltung an diesen Club. Das ist lebenswichtig.
Der offizielle SC-Podcast.
Hallo liebe SC-Fans und ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, zu einer ganz besonderen Folge hier beim offiziellen SC-Podcast. Die 25. Folge und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, Marius, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen. Also wir sind natürlich sehr stolz. Wir freuen uns, dass ihr uns so fleißig hört und hoffen, dass wir euch weiterhin auch ganz viel Spaß noch bereiten.
Ja, wir haben zwei Gespräche heute vorbereitet. Einmal mit Steffen Wohlfahrt, der war hier Spieler beim SC Freiburg, und mit Nils Petersen. Nils Petersen, Fußballgott, mit dem haben wir uns noch rund eine Dreiviertelstunde unterhalten. Es war echt sehr, sehr interessant. Bevor wir die Gespräche jetzt aber anhören, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise auch eine kleine Empfehlung. Für kommenden Sonntag, da spielt nämlich die U19 im DFB-Pokal-Halbfinale im Mösle-Stadion. Ihr könnt euch noch Tickets ergattern. Die Jungs freuen sich bestimmt auf ordentlich Unterstützung am Sonntag.
Ja, wir werden auch beide da sein. Wir freuen uns auch sehr auf das Spiel. Wir hoffen natürlich, dass die Jungs wieder den Finaleinzug schaffen. Und jetzt kommen wir mal zu unserem ersten Gesprächspartner. Steffen Wohlfahrt hat hier vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt, hat aber wirklich sehr viele interessante Geschichten zu erzählen, hat auch noch im Ausland gespielt, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und nicht, dass ihr euch wundert, die Qualität ist ein bisschen schlechter, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Wir mussten mit ihm digital aufnehmen. Er sitzt nämlich in Dortmund, leitet da mittlerweile eine Fußball- und Paddelhalle. Und was er zu erzählen hat, das hört ihr jetzt. Ja, Steffen, wir wollen dich einmal kurz vorstellen, für alle, die dich vielleicht nicht so kennen. Du hast in der Jugend beim VfB Friedrichshafen gespielt, bist dann in die U19 des Sportclub gewechselt, hast bei uns vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt, warst bis 2006 im Verein. Danach hast du dann den FC Ingolstadt in die zweite Liga geschossen, haben wir gelesen, auch in der Relegation. Hast auch noch für Bayern 2 gespielt und für Wien Wiesbaden. Und danach wurde es dann nochmal so richtig interessant, so gegen Ende deiner Karriere hin, da kommen wir aber gleich noch dazu. Zunächst mal, welche Bedeutung hat denn der Sportclub für dich, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst und auch wenn du jetzt heute noch so an den Sportclub denkst?
Ja, hallo erstmal. Hallo. In dem Fall an alle Zuhörer. Natürlich SC Freiburg war für mich wahnsinnig bedeutend in meiner ganzen Karriere, in Anführungszeichen, die ich haben durfte, weil es wegweisend war und weil ich mit Christian Streich einen Trainer hatte, der mich gleich mal geerdet hat in meinem ersten Einsatz für den SC Freiburg. Und ich dann auch einfach wusste, wo der Weg lang geht. Und das ist einfach, dass ich dankbar bin, dass ich dort sein durfte, weil nicht nur der Fußballer dort beachtet wird, sondern der gesamte Mensch. Und dass es halt einfach auch wichtig ist, was außerhalb vom Fußball passiert, dass wir, würde ich mal sagen, alle, die mit mir zusammengespielt haben, sind auch außerhalb des Sports tolle Menschen geworden. Und das ist, glaube ich, viel mehr wert, wie dass alle tolle Fußballer geworden sind oder eben nicht.
Und wie hat er dich geerdet?
Ja, das ist eine Geschichte, die habe ich wahrscheinlich schon 1 Million Mal erzählt, aber für die Zuhörer jetzt alle und für euch, mein allererstes Spiel durfte ich mit der U19 mit als eigentlicher U18-Spieler bei einem Freundschaftsspiel. Und ich war dann halt noch ein bisschen überheblicher, sagen wir es mal so, aus meiner Zeit in Friedrichshafen, weil ich da dann doch eher im Mittelpunkt stand, was das Fußballerische betrifft. Und habe dann nicht so agiert, wie er sich's vorgestellt hat. Und das i-Tüpfelchen von allem war, ich bin eingewechselt worden in der 80. Minute, i-Tüpfelchen war dann, dass in der 85. Minute eine Flanke kam, ich am Fallrückzieher versucht habe, am Ball vorbeigeschlagen habe. Und dann es erstmal wichtiger fand, meine Stutzen wieder in die richtige Position zu bringen. Und hab die Flanke nicht gesehen, dass sie von der anderen Seite schon wieder kam. Damit würde ich direkt wieder ausgewechselt nach 5 Minuten, obwohl wir keinen Ersatzspieler mehr hatten. Und mir wurde danach dann von Christian Streich dann in der Kabine auch erzählt, dass ich hier mit lauter Nationalspielern sitze und ich kleines Würstchen vom Bodensee dann doch mal schauen sollte, dass ich mich anpasse und nicht denke, dass ich wichtig bin. Ja, hatte zur Folge, dass ich meinen Vater angerufen habe, gesagt habe, ich möchte hier wieder weg, möchte hier nicht bleiben, und Gott sei Dank habe ich das dann nicht gemacht und habe mich durchgebissen und habe gelernt, dass es wichtigere Dinge gibt, wie Stutzen hochziehen.
Aber das heißt, er hat gesagt, Schiri, wir wechseln, Und keiner kam rein, sondern du kamst schon raus.
Ja, traurigerweise war der Spieler, der für mich ausgewechselt wurde, noch nicht mal in der Kabine, sondern war noch hinterm Tor. Den habe ich dann eingeholt und wir sind beide gleichzeitig in die Kabine gegangen. Und es war tatsächlich so, es war keiner mehr da. Und wir haben, oder die Mannschaft musste dann zu 10 weiterspielen.
Wunderschöne Geschichte. Ja, herrlich. Ja, also dein Bruder Dominik Wolfer, der ist ja immer noch im Verein tätig, der ist Torwarttrainer in der Fußballschule bei der U17. Du wohnst mittlerweile in Dortmund. Bist du trotzdem noch ab und zu im Süden, vielleicht auch mal an der Fußballschule?
Ja, ich versuche es schon immer wieder, durch das, dass mein Bruder dort ist, regelmäßig zu machen, wenn ich nach Freiburg komme. Ich durfte ja jetzt auch schon in der Traditionsmannschaft mal spielen, was für mich dann auch natürlich eine Ehre ist und auch schön ist, wenn ich da dann die Zeit habe, auch nach Freiburg zu kommen. Jetzt mein nächster Trip nach Freiburg wird tatsächlich das BVB-Spiel sein, weil ich als kleiner BVB-Anhänger hier natürlich dann auch die Chance nutze, ein paar Freunde mitzunehmen von hier und wir dann nach Freiburg kommen. Und ja, so immer mal wieder. Weil es ja auch schön ist, mein Bruder hat 3 Kids und die Kinder dann auch zu sehen und auch mit meinem Bruder zu sehen, die Familie zu sehen, ist natürlich immer was Schönes.
Du warst ja auch in der Fußballschule hier beim SC und auch genau zu einem Zeitpunkt, als sie eröffnet wurde. Also wie hast du diese Bedingungen damals erlebt? Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese Zeit. Hast du vielleicht auch diesen Bau mitbekommen oder warst du da schon komplett fertig?
Nee, ich war von quasi Anfang an mit dabei. Da gab es die Geschichte noch gerade, also war es gerade in Gesprächen, dass es so kommen wird.
Okay.
In der Anfangszeit hat sogar der FFC, glaube ich, da noch gespielt im Mösle-Stadion. Und wir waren ja untergebracht dann, oder die Jungs waren untergebracht im FT. Im Sportpark in der untersten Etage vom Hotel, was natürlich mit dem Bau und mit der Fußballschule dann sensationell war. Wir hatten dann ja auch unseren Sozialpädagogen dort, der heute noch wie ein Freund ist für uns alle. Und ja, ich war nicht 100% Teil davon, von der Fußballschule oder vom Internat. Deswegen kann ich alle Geschichten, die da passiert sind, nicht ganz so, oder alles, was da stattgefunden hat, nicht 100% sagen. Ich hatte das Glück, dass mein Bruder mir zuliebe das Studium nach Freiburg vorgezogen hat vor anderen Standorten, weil ich im Internat keinen Platz gehabt hätte und dank meinem Bruder dann eine WG mit ihm machen konnte. Und dadurch hat mein Bruder mir ermöglicht, für den SC zu spielen. Sonst hätte ich diese Chance gar nie wahrnehmen dürfen, weil ich nicht genommen worden wäre. Im Nachhinein Win-Win. Sagen wir mal so, ich durfte beim SC spielen. Mein Bruder nach einem Jahr wurde dann auch zu den Amateuren in Probetraining eingeladen und ist mittlerweile, ist mein Bruder jetzt seit, ich glaube, 24 Jahren im Verein. Also kann man sagen, was von dem her auch gut und ja.
Ja, wir haben ja vorher schon mal angeteasert, dass dann, wenn wir ein bisschen nach vorne spulen, nach deiner Zeit bei Wien Wiesbaden nochmal so ein richtiges Highlight kam. Kannst du selber mal beschreiben, was im Januar 2013 passiert ist?
Hat auch tatsächlich witzige Geschichte wieder. Ein ehemaliger Spieler vom SC Freiburg, Mark Fotheringham, mit dem habe ich seit meiner Zeit beim Profis eigentlich dann immer einen super Draht gehabt. Der hatte mich im Januar angerufen und mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, nach Schottland zu kommen, weil sie dort in der Erstligamannschaft einen Stürmer brauchen. Die sind Letzter in der Scottish Premier League. Und ich würde da perfekt hinpassen. Und ja, witzigerweise habe ich einen Tag davor meinen Vertrag aufgelöst gehabt in Wiesbaden. Und somit habe ich gesagt, ich komme vorbei. Eigentlich wollte ich nach Seattle. Da war schon waren die Wege schon so, dass ich zu den Seattle Sounders ins Probetraining gehe. So, dann bin ich nach Schottland geflogen, habe mittrainiert und war dann so, dass die unbedingt wollten, dass ich dort bleibe. Und somit bin ich dann zurück nach Wiesbaden, habe meine Sachen geholt und bin nach Schottland gegangen und habe dort mit Mark Fotheringham zusammen in der Scottish Premier League gespielt bei Ross County.
Ross County, genau, du hast gesagt. Das heißt, das war für dich zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du Deutschland auf jeden Fall verlassen wirst. Also USA war ein Thema, das heißt, es war jetzt auch keine schwierige Entscheidung, weil du warst davor ja eigentlich immer in Deutschland und auch immer so ein bisschen auch im süddeutschen Raum, sag ich mal.
Ja, es war... für mich war es so, dass ich so an, wie soll man es sagen, ich hatte da zu dem Zeitpunkt 100 Drittligaspiele, habe mir überlegt, was will ich, was bin ich, wo kann ich hin, werde ich noch Bundesligaspieler, Die Wahrscheinlichkeit war jetzt nicht ganz so hoch mit Ende 20, dann, dass da nochmal irgendwo in die Bundesliga geht. Probetraining in der zweiten Liga, habe ich gesagt, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, nur um da irgendwo dann Nummer, ja, 20 im Kader zu sein. Und dritte Liga muss ich mir nichts mehr beweisen im Endeffekt. Und habe dann gesagt, wenn was Vernünftiges kommt, mache ich das, natürlich auch in Deutschland. Aber ich möchte mir selber auch noch beweisen, dass ich es auch im Ausland hinkriege. Und einfach auch mal was anderes kennenzulernen. Und Amerika war immer, weil ich ein riesengroßer Football-Fan bin, war Amerika immer schon so für mich spannend einfach, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne machen. Und ja, mit der Anfrage von Schottland habe ich nie gerechnet. Und auch ehrlicherweise auch gar keinen Plan gehabt. Also ich bin nach Schottland, also ich wusste, ich kannte die Hibs vielleicht, also Hibernian, ich kannte Motherwell, ich kannte Celtic Glasgow in der Liga und Hearts of Midlothian. Aber ich habe von St. Mirren, St. Johnston noch nie was gehört gehabt. So. Und ich konnte mit der Liga nichts anfangen. Das Einzige, was ich gesagt habe, ich möchte gegen Celtic Glasgow spielen. Im Celtic Park. Celtic Park habe ich nicht geschafft. Gegen Celtic Glasgow habe ich zweimal gespielt. Also von dem her war es okay. Und ja, deswegen war das dann für mich auch so, dass ich gesagt habe, die schottische Liga, das reizt mich einfach, weil die Insel gut zu meiner Spielweise passt. Und deswegen war es toll. Also Schottland war ein wahnsinniges Erlebnis.
Wenn man jetzt mal so auf die Fußballkultur guckt, auch das Publeben und so weiter, das haben Marius und ich dann direkt natürlich auch so im Kopf gehabt. Wie war das so vor Ort für dich, dann das live auch so zu erleben?
Das Pub-Leben habe ich natürlich ganz selten mitbekommen. Es war ja nur dreimal die Woche, nicht öfters. Nee, es war also, es ist ja ganz Schottland. Also, das ist phänomenal gewesen. Für mich war es phänomenal, weil ich ja tatsächlich jetzt nicht bei den traditionsreichsten Vereinen gespielt habe, mit Ingolstadt und Wiesbaden oder mit den Vereinen mit der größten Fankultur. Also, das war. Jetzt dann auch dort nicht so, dass ich einen riesengroßen Verein hatte, sondern Ross County hat, ja, ist in Dingwall. Dingwall hat 5000 Einwohner. Das Stadion passen 6000 Leute rein. Nächstgrößere Stadt ist Inverness. Inverness hat 50.000 Einwohner. Du bist irgendwo in den Highlands. So. Dennoch war es so, ich bin da hingekommen und ich wurde als the new hero in Empfang genommen. So, es hieß ja, The Wolf is coming in town und so, keine Ahnung. Ich hatte auf einmal den Spitznamen der Wolf. Und ich bin bei meinem ersten Spiel zum Warmmachen gelaufen und die Haupttribüne steht auf, das komplette Stadion steht auf und macht Wolfsgeräusche. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe gar nicht verstanden, was da los ist, bis mein Mitspieler mir mal gesagt hat, die klatschen und jubeln gerade nur wegen mir. Und ich habe gar nichts. Ich habe gesagt, ich komme irgendwo aus der dritten Liga in Deutschland. Was ist los mit denen? So, von dem her ist fußballerisch war es ein Highlight. Und ja, Pubkultur, wenn du mal Whisky-Distillerien eingibst in Schottland oder in den Highlands, ich glaube, du siehst kein Land mehr, sondern du siehst nur noch rote Stecknadeln auf Google Maps. Es ist, ja, also ich habe davor keinen Whisky getrunken und jetzt liebe ich Whisky. Obwohl ich es natürlich in der Zeit nicht getrunken habe, das darf man ja nicht vergessen, da war ich ja Profi durch und durch. Nee, es ist sensationell gewesen. Vor meiner Haustür war ein Pub, an dem jeden Tag Live-Musik war. Und ich bin dann tatsächlich auch öfters da drin gesessen, auch wenn ich mal kein Bier getrunken habe, aber einfach nur, um die Musik zu hören, weil ich dachte, wenn die bei DSDS mitmachen, gewinnen die das Ding. So hat sich jedes Mal angehört und das ist dann schon sensationell.
Wie war es vom Niveau auf dem Platz, dritte Liga Deutschland zu schottische Liga damals?
Ja, es kommt von Spiel zu Spiel drauf an. Also wenn du natürlich gegen Celtic spielst, ist was anderes, wie wenn du gegen St. Mirren spielst. Also du hast in der Liga, da habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, du hast von Liga 1 bis 3 alles vertreten. Und die Art und Weise ist natürlich eine andere. Aber alleine schon, was von den Schiedsrichtern eingefordert wird oder was durchgelassen wird. Also wenn du auf Hüfthöhe reinfliegst, dann kriegst du vielleicht mal gelb. Wenn du aber kurz meckerst, dann kriegst du wahrscheinlich gefühlt gleich rot. Also so, wo die Härte einfach einen ganz anderen Stellenwert hatte noch. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Also hat sich da ja auch was verändert, aber zu der Zeit war es auf jeden Fall so, dass es nochmal ein bisschen anders zuging. Und Auch da habe ich eine Platzwunde aus einem Spiel und wollte raus. Ich habe geblutet, dann alles runtergesaftet und mein Trainer sagt, ich soll drinbleiben und warten, bis der Ball im Aus ist. Ball war im Aus. Ich kriege einen Turban. Nach dem Spiel werde ich mit getackert oder genäht. Und der Präsident kommt rein, schaut mich an und sagt, German Pussy, und läuft wieder raus. So, und ja, ist halt dann einfach nochmal ein bisschen was anderes wie bei uns.
Aber für eine Schwalbe gibt es ja die Todesstrafe wahrscheinlich in Schottland,
Ja,
oder?
das ist, ja,
Das
da
darf man nicht
ist
machen.
halt, das ist nicht mal im Training, sonst ist das Training beendet. Aber ist doch schön. Finde ich gut so.
Absolut. Am 9. März 2013 war es dann soweit. Heimspiel gegen Celtic Glasgow. Mehrfacher Champions League-Teilnehmer und so werden alle kennen. 54 Meisterschaften aktuell. Das Spiel gibt es auch noch, die Highlights gibt es auf YouTube. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, auch allein um das Stadion zu sehen. Sieht richtig geil aus. Ihr lag nach 21 Minuten 0:2 zurück, war wahrscheinlich standesgemäß irgendwie. Ja, es kommt halt hier, Rekordmeister sind sie gar nicht, aber halt neben den Rangers halt das Top-Team in der Liga. Dann habt ihr aber zwei Tore gemacht, es ging mit 2:2 in die Kabine. Und du hattest zu diesem Zeitpunkt aber noch kein Tor in dieser Scottish Premier League, wie es damals noch hieß, erzielt, oder? Das ist richtig?
Genau.
Genau, und dann, genau, dann kam die 90. Minute. Wie hast du die Situation in Erinnerung?
Ja, erstmal davor kam die 74. Minute, dass ich eingewechselt wurde, so wie du gerade gesagt hast. Also mit 2-0 Rückstand. Ich saß auf der Bank, ich habe beinahe geweint, weil ich gesagt habe, beim Stand von 2-0 reinzukommen oder wahrscheinlich dann da mit 4-0, du wechselst wahrscheinlich keinen Stürmer ein zu dem Spiel. Und dann eben 74. Minute durfte ich rein. Hatte auch ziemlich schnell eine Chance, wo ich gerade noch so mit der Fußspitze hinkomme und spitzel den Ball neben das Tor. Ja, aber dann eben die Nachspielzeit. Es war, ja, ich wusste gar nicht, was ich eigentlich mache und was der Torwart macht. Ich war in der Situation, ich war völlig überfordert eigentlich und ich war zum Glück so, dass ich nicht groß nachdenken konnte und habe dann glücklicherweise den Siegtreffer geschossen. Und was für mich natürlich sensationell war, weil ich, so wie ich vorher schon gesagt habe, der einzige Grund in Anführungszeichen war, weil ich gegen Celtic Glasgow spielen wollte. Vor diesem Spiel war alle meine Freunde, ehemaligen Mitspieler, alle mich angerufen und mir natürlich viel Glück gewünscht, wollten vorbeikommen. Teilweise haben sie es leider nicht geschafft und dann zu einem meiner besten Freunde habe ich dann noch gesagt, komm. Ihr denkt alle an mich, wenn ich das Siegtor schieße und im 16er stehe wie der arrogante Eric Cantona in seinen besten Zeiten, weil ich eigentlich immer das Gegenteil von meinem Torjubel war, eigentlich eher immer sehr Jürgen Klinsmann-like, weil er mein Idol war früher. Also ich bin immer wie ein Verrückter durch die Gegend gerannt, er. Und ich sagte, ich mach's diesmal anders. Und dann ist halt genauso gekommen und ich stehe im 16er, breite meine Arme aus und genieße einfach den Moment. Und auch da witzigerweise Fußball ist das eine, aber das Ganze drumherum, ich habe ab diesem Moment, weil wir vorher über die Pubkultur geredet haben, in keinem Pub meine Getränke zahlen müssen. Ich habe die nächsten Wochen, ja, egal wo ich in der Gegend hinkam, ja, eine andere Aufmerksamkeit gehabt. Mein Bruder, der mich besucht hat, in einem Pub ohne mich saß und mit Leuten dort geredet hat, dass er mich besucht. Und sie unter Steffen Wohlfahrt aber nicht wussten, wer ich bin. Und er dann danach noch gesagt hat, ja, vielleicht kennt ihr ihn unter The Wolf. Und auf einmal drehen sie am Rad und sagen, he's the brother of the legend. Und mein Bruder musste den ganzen Abend nichts mehr zahlen und war dann mit denen die ganze Zeit irgendwo noch in Casinos und die haben für ihn gebürgt und er war auf einmal einer von ihnen in dem Moment. Also war schon ein Highlight, muss man sagen.
Unser Busfahrer, der Stefan Spohn, der ist besser bekannt als Sponi, du wirst ihn vielleicht auch noch kennen, der ist ja leidenschaftlicher Celtic-Fan. Wir haben ihm erzählt, dass wir mit dir sprechen heute. Und dann hat er erst ein paar böse Worte gesagt und dann hat er gesagt, alles nur Spaß, wir sollen dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Aber das hat ihn natürlich ins Mark getroffen damals. Ist klar.
Ja, es freut mich auch ein bisschen, weil er hat mich als jungen Spieler schon die ganze Zeit quasi gedisst, wie man so schön sagt. Deswegen konnte ich ein bisschen was zurückgeben, aber habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Aber es ist natürlich auch Sponi ein ganz toller Mensch und war auch ein Teil meiner Laufbahn dort in Freiburg, wo ich mit ihm ja viel zu tun hatte auch dann.
Ja, und er hat dir verziehen mittlerweile.
Dann ist gut.
Grüße gehen raus. Ja, nach der Rückrunde in Schottland hast du dann deine Profikarriere beendet. mit 29, eigentlich ein relativ junges Alter. Was waren da die Gründe für dich?
Ja, das, was ich davor schon gesagt habe. Also es war für mich so, Schottland war eine geile Erfahrung, das halbe Jahr. Die wollten auch verlängern. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das nochmal machen soll. Aber es war einfach, das Leben in den Highlands ist halt einfach ein anderes Leben. Also das ist, kann man nicht vergleichen. Und ich war eben kurz vor meinem 30. Geburtstag und habe dann gesagt, okay, es ist jetzt vielleicht dann doch an der Zeit, was Vernünftiges zu machen. Habe dann über den Albert Wasmeier, der beim SC ja auch ja, bekannter ist, einer der größten Sponsoren mit Rafi an der Fußballschule war lange Jahre. Und über ihn hatte ich dann die Möglichkeit, bei Rafi ein duales Studium zu machen und habe dann in der Oberliga beim FV Ravensburg noch gespielt, was ja dann auch okay war. Und ich dann einfach wieder in der Heimat war. Und das war für mich dann in dem Moment wichtiger zu sagen, okay, ich mache was für die Zukunft, bevor ich jetzt nochmal ewig lang in der dritten Liga rumdümpel. Und ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn es nochmal ein bisschen höher gewesen wäre, dann, dass ich hätte sagen können, okay, ich schaffe es nochmal in gehobenerem Alter in die zweite oder dritte Liga. Aber das so realistisch hätte man ja dann auch sein müssen. Das wäre wahrscheinlich eher schwierig geworden.
Aber wie ist deine Verbindung zu Schottland heute? Bist du ab und zu noch da? Guckst du dir auch Spiele an?
Ich schaue im Fernsehen halt immer mal wieder, aber so richtig. Also zu Marc ist die Verbindung nie abgebrochen. Er hat mich auch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten jetzt schon wieder hier besucht. Die Verbindung ist auf jeden Fall seit der Profizeit in Freiburg auf jeden Fall da. Und ansonsten habe ich da jetzt wenig mit den Schotten zu tun. Ich will jetzt auf jeden Fall mal wieder hin. Ich will auf jeden Fall auch mal wieder ein Spiel sehen von Ross County. Und mir meinen Traum erfüllen, was ich ja auch als Spieler nicht geschafft habe, aber in Celtic Park möchte ich auf jeden Fall noch.
Aber glaubst du, dass die Fans sich dann auch erkennen werden vor Ort?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kriege immer noch Nachrichten. Ja, als vor kurzem habe ich auch dann mit der Zeitung dort nochmal einen Termin gehabt. Also, es ist schon, ich bin immer wieder im Gespräch. Ich weiß nicht, ob die mich noch erkennen würden, aber ich war ja nur ein halbes Jahr da und ja. Ich meine, für viele war das was Besonderes mit dem einen Tor, das ich gemacht habe, für die Vereinsgeschichte. Für mich war es ein schönes Erlebnis, aber ich sehe mich da jetzt nicht so als irgendjemanden, der da erkannt werden muss auf der Straße.
Als du in Ravensburg dann nochmal gespielt hast, hast du auch nochmal überregional für Schlagzeilen gesorgt, nämlich durch die DFB-Medaille für Fair Play. Was war da los im Herbst 2017? Warum ging die an dich?
Die Medaille habe ich nicht bekommen. Also ich war für die DFB-Medaille, war ich nicht nominiert. Ich war in Württemberg, bin ich sogar nur Zweiter geworden.
Ach, das ist ein Skandal.
Skandal, falsche Informationen, aber nee, da war es tatsächlich so, dass im Spiel der gegnerische Spieler nach einer Ecke den Ball klären wollte, der Ball geplatzt ist, er hat ihn in die Hand genommen, Schiedsrichter gibt Elfmeter. Und ich habe den Elfmeter dann absichtlich verschossen. Viele meiner Freunde haben mir danach geschrieben, was das überhaupt soll. Ich habe geschossen wie immer. Also deswegen auch da. Ich habe gesagt, in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht. Im Nachgang sei, hätte ich ihn lieber reingemacht, weil die nächsten Tage daraufhin waren unfassbar. Mein Telefon hat durchgehend geklingelt. Ich weiß nicht. Da haben teilweise Zeitungen angerufen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt in Deutschland. Und es war ein enormer Fokus. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe gar nichts Besonderes gemacht. Also ich habe halt den Ball zurück oder neben das Tor geschossen, weil es halt einfach, ja, der ihn unabsichtlich jetzt in die Hand genommen hat, weil der Ball kaputt war. Und ja, deswegen war es auch da nichts Besonderes für mich. Für Außenstehende dann vielleicht doch was Besonderes, in der heutigen Zeit im Fußball vielleicht auch was Besonderes, weil es nicht immer so ist, dass man, dass der Fairplay-Gedanke an erster Stelle steht. Weiß aber auch nicht, ob ich's in meiner Profizeit gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Weil da hängt dann doch immer wieder ein bisschen mehr hinten dran. Aber wie gesagt, es war in dem Moment, ich habe nicht groß drüber nachgedacht, habe es gemacht. Wenn ich mehr Zeit zum Nachdenken gehabt hätte, weiß ich auch nicht, was ich dann gemacht hätte. Deswegen bin ich da auch so ehrlich. Ich weiß nicht, wie es wäre im Stadion. Mehrere Leute, da geht es um mehr wie um so eine Einzelperson.
Jetzt warst du nach deiner sportlichen Karriere dann noch als Trainer und auch sportlicher Leiter beim FV Ravensburg tätig. Jetzt, wie sieht es aktuell bei dir aus, noch im Fußballbereich irgendwie aktiv?
Fußballtechnisch mache ich gerade im Moment gar nichts, also nichts Offizielles. Ich bin hier natürlich trotzdem immer wieder irgendwo dabei, war jetzt bei einer Regionalligamannschaft mal mit dabei und versuche da dann dem einen oder anderen auch zu helfen, wo ich helfen kann. Aber offiziell bin ich angestellt bei Paddle City. Wir haben eine Paddle- und Fußballanlage hier in Dortmund. Mittlerweile, glaube ich, 12 weitere Anlagen in Deutschland. Und die Anlage hier, das war auch der Grund, warum ich nach Dortmund gekommen bin, diese Anlage hier zu leiten. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Dortmund. Das ist eine andere Gegend hier wie bei uns oder wie im behüteten Süden Deutschlands, aber dennoch ist es hier, was Dortmund auszeichnet, das sind die Menschen. Es ist auch da wieder witzig, weil es für mich sehr ähnlich ist zu den Schotten, wie die Dortmunder Menschen sind. Auch die Kneipenkultur hier sehr, sehr gut ist. Und von daher fühle ich mich hier wohl. Der Fußball, der in Dortmund gespielt wird, könnte aktuell ein bisschen besser sein, dann wird es mir noch besser gehen, weil witzigerweise wir sind 500 Meter Luftlinie vom Stadion weg und der Bierumsatz in meiner Gastronomie hier in der Halle richtet sich nach dem Ergebnis von Borussia Dortmund am Wochenende. Wenn der BVB gut spielt, wird mehr Bier unter der Woche getrunken. Wenn der BVB schlecht spielt, wird weniger getrunken. Leider wird es gerade ein bisschen weniger. Aber wir hoffen ja auch Besseres.
Ja. Paddle ist ja schon so ein Hype aktuell. Also spielst du auch selber dann? Ich habe auch ein, zwei Mal schon gespielt. Macht richtig Bock. Wie ist das bei dir? Spielst du ab und zu?
Ja, bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich meine, ich habe 6 Indoor, 6 Outdoor Courts hier. Ich habe am Anfang noch das erste Jahr hier auf der Anlage mehr oder weniger gewohnt. Ja, ich schaue schon, dass ich 2-3 Mal die Woche spiele. Und bin jetzt auch auf dem Weg in die Mannschaft in eine Mannschaft bei uns. Ich habe gesagt, irgendwie muss ich es ja schaffen, dass ich mal Bundesligaspieler in irgendeiner Sportart werde. Vielleicht kriege ich es jetzt im Paddle hin. Und dann ja, spiele ich schon regelmäßig. Ich bin auch dran. Ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, in Freiburg auch eine Anlage zu bauen. Da sind wir schon länger in Gesprächen eigentlich, aber haben es noch nie hinbekommen, eine geeignete Fläche zu haben. Aber ja, Paddle ist gerade im Moment Wahnsinn, wie viele Leute mittlerweile schon einen eigenen Schläger haben oder jetzt halt auch einen Schläger mal in die Hand genommen haben. Und deswegen, gerade in einer Stadt wie Freiburg, ist eigentlich ein Muss.
Absolut, also hier gibt es noch nichts. Hier Nachbar. Ortschaft Kenzingen, ein bisschen weiter weg gibt es eine Halle, da waren wir auch mit dem Kollegium ab und zu schon mal spielen, aber hier in Freiburg noch nichts, deswegen hoffen wir, dass die Gespräche auf jeden Fall gut werden, wird auch uns freuen hier beim SC.
Ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, den einen oder anderen Paddelspieler habt ihr in der, im Verein auch
definitiv.
In der Profiabteilung.
Jawohl.
Also deswegen wäre es, glaube ich, nicht ganz schlecht.
Perfekt. Steffen, vielen Dank. Dann sind wir hiermit auch schon wieder am Ende. War echt interessant, da mal ein bisschen zuzuhören über diese Zeit in Schottland natürlich vor allen Dingen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn du mal wieder in der Umgebung sein solltest, kannst du natürlich auch gerne mal wieder bei uns vorbeikommen. Laden wir dich natürlich gerne ein und wünschen dir alles Gute weiterhin für deinen Weg und bis dann mal. Danke dir.
Ja, vielen Dank und ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber Nils, liebe Grüße, wenn ihr den jetzt gleich an der Strippe habt.
Selbstverständlich.
Und ich hoffe, dass er beim nächsten Spiel der Traditionsmannschaft dann auch mal einen Ball querlegt vor dem Tor und nicht wieder alles alleine macht.
Das richten wir ihm aus.
Danke. Okay, also danke euch und liebe Grüße an alle SCler.
Ja, und jetzt wollen wir euch gar nicht lange auf die Folter spannen und euch das Gespräch mit Nils Petersen präsentieren, den wir natürlich direkt mal gefragt haben, ob da wirklich was dran ist an dem Vorwurf von Steffen.
Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön schon mal im Voraus.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Wir hatten Steffen Wohlfahrt jetzt gerade hier im Gespräch vorher und Ja, der wird sich wünschen, dass du beim nächsten Spiel der Traditionsmannschaft auch mal querlegst. Hat er dann einen Punkt?
Ich glaube, das letzte Mal, als ich mit ihm, ich habe erst einmal mit ihm gespielt, da hat er, glaube ich, ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Deswegen darf er jetzt mal große Klappe haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vor dem Tor nicht quergelegt habe. Eigentlich bin ich eher jemand, der gerne abgibt.
Er leitet ja eine Paddelhalle mittlerweile in Dortmund. Das wäre doch auch mal was für dich, oder? Für die nächste Dortmund-Reise?
Ja, also bietet sich an. Also man muss ja immer als Fan, wie ich jetzt auch bin, von der Mannschaft, mal auswärts mit nach Dortmund. Das ist eh mal so ein bisschen auf der Bucketlist und dann kann man das natürlich gut verbinden. Also Paddle-Tennis habe ich jetzt auch so ein bisschen für mich gefunden, muss ich sagen.
Wir haben dich auch mal gesehen in Kenzingen in der Paddelhalle. Wie oft kommst du aktuell dazu?
Du, ich war erst, glaube ich, 2-3 Mal da. 2-mal, genau. Und jetzt am Sonntag ist das 3. Mal, ja.
Okay, aber also, so oft jetzt aktuell beim Spielen, weil macht ja schon Bock, oder?
Ja, super. Aber ich muss auch sagen, ich hab Kumpels, mit denen gebe ich Badminton spielen, ich habe denen, mit denen gehe ich Squash spielen und dann habe ich halt meine Frau und Freunde, mit denen gehe ich Paddle-Tennis spielen. Also ich bin noch in der Findungsphase, was am Ende mir am meisten zusagt.
Mhm, sehr gut.
Sehr gut. Also Nils, wir sind ganz ehrlich, uns ist gar nicht mal so leicht gefallen, uns Frage zu formulieren. Es gibt natürlich 1000 Themen, aber du bist ja auch präsent in anderen Formaten, kann man sagen, glaube ich. Wir wollen die jetzt auch nicht langweilen. Deswegen wollen wir mal mit einer Frage starten, die du vielleicht jetzt noch nicht so oft gehört hast. Wir können uns vorstellen, dass du vielleicht jetzt ein bisschen mehr Zeit hast, auch mal in Cafés zu sitzen und so. Was sind denn deine Top 3 Kuchensorte? Das ist eine kontroverse Frage auch.
Ich muss ja sagen, ich bin ja kein strenger Veganer. Also ich esse ja, wenn irgendwo mal Sahne oder Ei drin ist, dann ist es halt so, wenn es lecker aussieht, dann schaue ich es mir mal an. Aber ich muss sagen, klar, als Freiburger liebe ich schon Käsekuchen, bin ich absoluter Fan von. Meine Oma hat früher immer, kennt ihr, warte mal, wie hieß denn der? Shit. Maulwurfkuchen. So mit Schoko, ja. Banane und Sahne. Oh Gott, das habe ich manchmal sogar früher noch vor dem Spiel gegessen.
Was heißt früher? Wie lange ist es her?
In der Jugend.
Ja, also so 17 oder 18 oder so. Und dadurch, dass ich natürlich in Bremen gespielt habe, einfacher Butterkuchen. Also
Was ist Butterkuchen genau?
Ja, das ist so ein bisschen Streuselkuchen, glaube ich, ganz, ganz schlicht. Das essen die Leute eigentlich immer nur, wenn sie nach von der Beerdigung kommen. Also das ist wirklich ganz einfache Kost, aber mag ich auch dann nicht zu fettig, nicht zu sahnig.
Okay. Ja, auf deinem Insta-Kanal sieht man ja viel Sport-Content irgendwie, dass du selber was machst. Man sieht Einblicke aus dem RTL-Studio zum Beispiel. Du bist Experte bei der Europa League. Man sieht auch Reise-Content von dir. Im Mai 2023 hast du deine aktive Karriere beendet. Wie viele Tage gab es denn seither, wo dir mal so richtig langweilig war?
Langeweile ist, glaube ich, meine größte Schwäche, dass ich sie nicht so zulasse. Ich muss auch sagen, dass ich, klar, wenn ich poste, denken die Leute mal so, ach, jetzt ist er im Urlaub, jetzt arbeitet er wieder und er hat ja viel zu tun. Und ich höre immer ganz oft, wenn ich durch Freiburg renne, oh, der Nils ist ja nur unterwegs. Oder zu meiner Frau sagen die Leute, ach, der Nils ist ja nur weg. Und ich bin gar nicht so oft weg. Ich poste dann halt, wenn ich weg bin. Aber ich habe auch schon Tage, an denen wenig einfach ansteht. Und ich bin aber so ein bisschen hibbeliger Typ. Ich muss eigentlich immer was zu tun haben. Ich merke, wenn ich 3-4 Tage nichts zu tun habe und in Freiburg bin, werde ich unruhig. Und manchmal könnte ich noch mehr arbeiten. Weil du natürlich, wir sitzen jetzt hier gerade im dritten OG im Stadion und ich habe früher halt unterhalb dieser Katakomben halt jeden Tag zugebracht. Selbst am freien Tag war ich manchmal hier und habe mich dann irgendwie behandeln lassen. Und mir fehlt das natürlich so ein bisschen, eine Kollegschaft zu haben, unter Menschen zu kommen, was zu leisten, um abends am Tisch zu sagen, ey, heute habe ich das gemacht. Und da bin ich immer noch so ein bisschen in der Strukturfindungsphase, dass ich so mir Sachen aneigne, die mich erfüllen. Deswegen probiere ich aber viel aus. Also ich bin zumindest neugierig, das hilft mir dabei.
Aber wenn du jetzt zu Hause bist und dir langweilig dann mal werden sollte, ich meine, jetzt kommt dann wieder der Sommer, Gartenarbeit oder so, ist das was für dich? Oder wie verbringst du dann deine Zeit, deine freie?
Also ich mache viel Sport, aber ich bin unheimlich aktiv in der Küche. Also ich backe viel, ich koche viel, ich teste mich da wahnsinnig gern aus. Carla weiß es sehr zu schätzen und ich auch. Ich lege großen Wert auf gesunden Lebensstil. Also ich mache viel Sport, achte auf Ernährung. Also es hat sich so ein bisschen, die Eitelkeit bleibt auch nach dem Fußball bestehen. Das möchte ich da nicht gehen lassen. Möchte auch noch fit sein für die Traditionsmannschaft. Also man hatte auch noch ein paar Anreize und genau. Also kriegt die Zeit schon gut rum, muss ich sagen. Also ich habe zum Glück, bin schon immer sehr, sehr organisiert für meinen Kalender. Mittlerweile ist halt mehr E-Mail-Verkehr als Mannschaftstraining und sowas. Aber man gewöhnt sich daran.
Neben RTL, da hast du ja auch oft schon kommentiert, machst du jetzt mittlerweile immer noch warst du bei Amazon Prime auch als Experte. Was hat dir denn eigentlich oder was macht dir denn eigentlich mehr Spaß, so während dem Spiel das Ganze mitzukommentieren oder danach so ein bisschen, Meinung rauszuhauen?
Also es macht schon Spaß, während der 90 Minuten aktiv zu sein, weil du dann einfach das sozusagen mit ausleben darfst, emotional. Bei Prime natürlich cool, dass du am Spielfeld dran bist. Dann kannst du viel mehr die Emotionen auch transportieren und dann auch mal sagen, was hier gerade abgeht in Eindhoven oder in Istanbul, in Manchester, egal wo man dann mitreisen durfte. Und mit RTL ist es so, dass wir viel im Studio sind, dann ist natürlich was anderes. Dann guckst du auch wie der Fernsehzuschauer, hast das Bild und musst es dann transportieren. Das fällt schwer, aber ich liebe es, dort zu arbeiten. Ich liebe es dann, wir kriegen dann eine Woche vorher eine E-Mail, da steht dann drin, okay, für welches Spiel bist du eingeteilt? Und dann bin ich jetzt sozusagen der neue Patrick Beier und muss dann irgendwie so eine Analyse machen. Aber ich mag das voll. Ich war vorher so gar nicht im Thema Taktik drin. Also hier Schusti, Chico, die sind ja alle so schon immer Taktik-Heinis. So war ich nie und jetzt darf ich mich da auch mal austesten. Also es macht mir Spaß, mich dann auch vorzubereiten. Da habe ich dann auch einen eigenen Anspruch.
Aber wie sehr siehst du es dann noch also aus Spielersicht? Du standst jahrelang da unten und die Männer und Frauen haben über dich geurteilt, jetzt anders. Wie siehst du es noch aus Spielersicht jetzt?
Also ich hatte früher schon immer als Spieler immer auch wirklich Respekt vor der Medienlandschaft, weil das ist halt der Job und der gehört dazu und die sorgen ja dafür, dass es uns so gut geht, dass wir so gut bezahlt werden, dass das ganze Big Business läuft, dass selbst in der Corona-Zeit ist alles lief, ja. Es lief ja trotzdem überall und die Leute lächzen zum Glück nach Fußball, also wollen sie natürlich auch ein bisschen Content und ein bisschen Infos kriegen, deswegen hatte ich nie Probleme mit Interviews. Aber manchmal ist mir unangenehm nach dem Spiel, wenn ich dann irgendwo jetzt stehe und dann kommt der Trainer von der Mannschaft, die verloren hat und du weißt genau, der hat eigentlich gar keinen Bock darauf, muss es aber machen, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass du das gut transportieren kannst, dass die Leute dann auch merken, zumindest man ist jetzt nicht unhöflich oder respektlos, sondern kann dann auch mit Gestik und Mimik schon viel erreichen, dass die Leute sich dann trotzdem wohlfühlen neben dir.
Wir nehmen jetzt ja gerade zwischen den zwei Achtelfinalpartien zwischen Ajax Amsterdam und Eintracht Frankfurt auf. Wie sehr kannst du solche Spiele auch aus Deutsch oder wie sehr schaust du dir aus deutscher Brille dann auch oder mit deutscher Sicht? Weil du gegen die Teams Heidenheim, Frankfurt hast du ja früher gespielt, das waren ja eigentlich Gegner von dir.
Ja, also man ist natürlich schon in dem Bereich oder in dem Wettbewerb Fan von den deutschen Mannschaften. Man möchte auch, dass sie weiterkommen, weil natürlich das Interesse der Menschen größer ist, wenn Frankfurt oder Hoffenheim spielt, als wenn Cercle Brügge oder Panathinaikos Athen sozusagen da auf RTL läuft. Deswegen haben wir immer ein Interesse daran und sind da auch ein bisschen patriotischer. Aber das ist dann auch spannend, weil natürlich ich versuche, auf der einen Seite Experte zu sein und zu sagen, oh, sie spielen heute im 3-4-3-System und irgendwas, aber eigentlich ist es Unterhaltung und eigentlich interessiert die Leute mehr, wenn ich so ein bisschen erzähle, was Heidenheim ausmacht, was ich da mal gefühlt habe, wenn ich gegen die gespielt habe, wie eklig das immer gegen die war und dass du einfach so ein bisschen eigentlich das preisgibst, wofür du stehst sozusagen, ne, mit deiner Erfahrung.
Welche Teams und Spieler in der Bundesliga schaust du gerade gerne?
Alles. Also klar, ich bin natürlich Freiburg-affin. Also ich gucke halt, wenn Heimspiel ist, bin ich im Stadion. Ich gebe ganz ehrlich offen zu, dass auch manchmal, wenn Auswärtsspiel Freiburg ist, ich auch mal Konferenz gucke. So nach 20, 30 Minuten denke ich so, oh, noch 0-0. Dann gucke ich mal, was meine Kickbase-Mannschaft macht oder was meine Kicktipps machen. Und ansonsten schaue ich alles. Also ich schaue wirklich zu oft Fußball. Meine Frau liebt den Montag, weil da mal nichts ist. Sauge ich alles auf und liebe es einfach auch Fußball zu verfolgen. Also das ist ja, Samstag ist es schlimm, ne? Also ab 13 Uhr bis 21 Uhr kannst du da bespaßt werden oder später. Aber das ist halt schon immer mein Lebenselixier.
Wer ist dein Top-Punkt bei Kickbase?
Kickbase, die Olisee und Kleindienst, muss ich sagen. Mamouche war bitter für mich, dass er verkauft wurde, den konnte ich nie ersetzen. Aber ich gebe ja auch ganz offen und ehrlich zu, auch wenn das nicht verdient hat, aber Luki Höhler ist uneinholbar.
Ja, okay. Dein berufliches Ziel in Zukunft ist ja noch unklar. Du schwankst ja da so ein bisschen von langer Zeit mal gesagt, Trainer ist eigentlich gar nichts für mich. Jetzt aktuell ein bisschen, war es wieder ein bisschen anders. Wie oft wechselt es bei dir und welche Rolle kannst du denn jetzt tatsächlich mal irgendwann vorstellen oder willst du jetzt einfach mal so weitermachen, wie es gerade läuft?
Also ich bin dann schon manchmal auch ein Fähnchen im Winde. Also ich bin so, dass ich heute sage, geil, ich liebe das Arbeiten im Fernsehen. Ich war jetzt letzte Woche, durfte ich für Bayern TV das Spiel begleiten, Bayern Leverkusen, sitze am Stadion und bin am Spielfeld dran und denke, was für ein geiler Job und liebe es. Und einen Tag später kann ich vielleicht aufstehen und sagen, ach, ich bin ja so viel allein unterwegs, ich vermisse Kollegen, ich vermisse es irgendwie in Büros zu gehen oder mich mit Menschen austauschen zu können, Erfahrungen zu teilen und Erlebnisse zu teilen. Deswegen, es wechselt immer ab. Ja? Und ich habe schon längst gedacht, dass ich vielleicht irgendwo hier arbeite. Aber es ist auch nicht so, dass man da ständig im Austausch ist oder so. Das Arbeiten in TV, und also mal im Rundfunk und ja, macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und das müsste man natürlich dann auch aufgeben. Bei mir ist Arbeiten oft mit Reisen verbunden, das heißt, wenn jemand anfragt, Bock was für Magenta, für DAZN oder für Sender zu machen, dann ist es meistens mit Reisen verbunden. Deswegen muss ich natürlich dann auch irgendwann mal einen Strich dahinter machen und sagen, ich kann nicht jetzt viermal die Woche auf Reisen gehen. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Aber manchmal wünsche ich mir noch, ich würde nur gerne noch mehr arbeiten, ja.
Den Stadion-Vlog zum Spiel Bayern gegen Leverkusen auf YouTube habe ich gesehen. Man sieht dir auch wirklich an, dass es dir Spaß macht, auch bei deinen Expertengeschichten und auch beim Kommentieren. Ich habe Marius gestern ein Video gezeigt mit Robbie Hunke, wie ihr Freistoß von Mamouche kommentiert habt und so. Also man merkt da schon, du hast da Bock drauf. Du hast aber auch noch eine Weiterbildung gemacht in St. Gallen. zum, was war das Thema, Sportmanagement genau. War das, ne? Also wie war das für dich da, damals dann nochmal so die Schulbank zu drücken sozusagen und dich da in die Richtung weiterzuentwickeln?
Oh, unglaublich schwer. Also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, bin mit sau viel Respekt angereist, war froh mit Sebastian Rode, Felix Wiedwald, da waren ja einige dabei, die auch aus dem Profifußball kommen. Was geil war, war dort so viel Wertschätzung zu erfahren von echt Leuten, die sind 50 gewesen, 50 plus, waren Führungskräfte bei UBS Schieß mich tot und haben so gesagt, sie können so viel von uns lernen, ne? Weil wir immer gedacht haben, krass, was sind das für Persönlichkeiten, was können die alles, was sind das für Macher? Und da hat man gemerkt, dass wir ja auch echt viel auf Tasche haben, was andere begeistert und dass sie von uns lernen möchten. Ich muss sagen, es war mal Montag bis Freitag und spätestens Donnerstag hat mir so der Kopf geraucht. Also dann wirklich 8 Stunden aufzusaugen, aufzunehmen, mitzuschreiben, immer im Fokus zu bleiben, nicht ans Handy zu gehen, also wirklich einfach da wirklich alles aufzusaugen. Das war echt anstrengend für den Kopf, ne? Man hat verlernt zu lernen, sage ich immer. Ja.
Aber was hast du dann so generell für dich mitgenommen? Ist es vielleicht das dann das Hauptding?
Ja, auch, natürlich. Aber es waren einfach unfassbar spannende Referenten da, die halt wirklich uns geil abgeholt haben. Also es ging auch querbeet, wirklich von Thema Führungskräfte, sage ich mal, so eine Art Führungskräfte-Coaching, dann auch Richtung Teamplaying, sage ich mal, und wie so eine Firma abläuft, wie das miteinander ist, welche Hierarchien heutzutage einfach Trend sind und in sind, wie man erfolgreich werden kann. Dann haben wir, keine Ahnung, wir haben Curling gespielt, wir haben gegen andere Unimannschaften gespielt. Cool. Das war auch ein cooles Miteinander einfach und ein wahnsinniges Netzwerken auch. Und habe dadurch zum Beispiel jetzt auch wieder diesen Stadionvlog gemacht, weil da einer dabei war, der bei Bayern in den Social-Media-Bereich arbeitet und so. Und jetzt in 2 Wochen bin ich zum Beispiel in so einem High-Performance-Team, Bootcamp sozusagen, das auch einer von der Uni macht. Und also es wird auch viel natürlich untereinander dann auch was getan und gemacht und man bleibt da immer auch am Netzwerken. Ja.
Wir haben ein Zitat von dir rausgekramt, das konntest du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr hören, schon 2017, da geht es um dieses Thema Profifußballer verblöden, so blöd gesagt oder so, wie du es formuliert hast. Du hast gesagt, die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen. Man kann sagen, Zeiten ändern sich, mittlerweile hast du selber ein Buch rausgebracht, hättest du das damals gedacht?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich muss auch sagen, dass die Aussage heute auf gar keinen Fall nochmal so treffen würde, eben weil man halt auch unterschätzt, was wir Fußballer doch auch mitbringen an Skills, die für jede Firma auch interessant werden irgendwo. Natürlich können wir nicht morgen Autos verkaufen und übermorgen hier mit Microsoft Office umgehen, aber wir können schnell lernen, behaupte ich, wir können schnell aufnehmen, wir sind gute Teamplayer. Also wir haben schon ein paar Sachen auch auf Tasche und das Buch war, ich finde es immer ein bisschen anmaßend zu sagen, man schreibt ein Buch, weil das ist ja so dieses, ich habe was zu erzählen, ihr alle nicht. So. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Dann komme ich natürlich aus dem Fußball, wo man Teamsportler ist. Auf einmal bist du irgendwie allein auf der Bühne, bist dann so der Hauptprotagonist. Also das war nie mein Ansinn und mein Ziel, da zu sagen, ich möchte jetzt mal den Mittelpunkt. Aber habe mich wahnsinnig gefreut über das Feedback, ne? Dass dann halt die Leute gesagt haben, ey, wir hatten echt 3 schöne Tage da zum Lesen. Oder viele haben sich abgeholt gefühlt, ne? Auch Thema mentale Gesundheit etc. Ja. Ich dachte mal, das Geld ist so das Totschlagargument, aber es ist eher so, dass alle gesagt haben, oh geil, dass du das auch erlebt hast, weil ich hatte 2014, ich hatte 2018 und viele haben sich da wiedergefunden, das war schön.
War das auch so die Hauptidee dahinter, warum du das gemacht hast? So? Du möchtest Leute irgendwas mitgeben irgendwie, also Erfahrungen, die du selber gemacht hast?
Also es war ein Mix aus nicht in ein Loch fallen, was zu tun zu haben, nochmal so die Karriere reflektieren zu lassen, diese 16 Jahre, da krabbt man ja auch nochmal wirklich in der hintersten Ecke und vergisst auch, was man vielleicht alles mal geschafft hat oder auch nicht geschafft hat. Und es war auch so ein persönlicher Stolz. Ich muss auch sagen, es ist wirklich ein erhabenes Gefühl zu sagen, man ist Autor. Also ich muss sagen, ich war letzte Woche in Köln, war in einer Buchhandlung und da liegt mein Buch aus. Und das macht was mit mir. So, also ich finde es cool. Ja.
Und hättest du es unterschätzt, wie viel Arbeitsaufwand drinsteckt? Würdest du es nochmal machen, wenn du es jetzt wüsstest, wie viel das wirklich Zeit kostet auch?
Naja, wenn ich wüsste, was es mir gibt, auf jeden Fall. Aber ich habe es krass unterschätzt. Also ich muss auch sagen, ich weiß noch, wie ich dann immer in den Auswärtsspielen in den Hotels saß und dann morgens, wir haben meistens 9 Uhr Frühstück und dann 12.30 Uhr ist Mittagessen. Und da hast du halt immer 3 Stunden dazwischen, wo die meisten wahrscheinlich 2 Stunden am Handy daddeln und 1 Stunde irgendwie mal die Augen zu machen. Und da habe ich dann meistens dann echt so 2 Stunden auch gerne drin geschrieben und das hat mir echt auch Spaß gemacht. Also es, keine Ahnung, man ist natürlich wahrscheinlich auch für das Spiel danach besser, als 2 Stunden am Handy zu daddeln. Aber ich würde es wieder so machen.
Wie früh hast du dich denn damit beschäftigt, dass es auch noch eine Karriere nach der Karriere gibt?
Sehr früh. Ich hatte 2018 die Phase, als es mir nicht gut ging, als ich Schlafprobleme hatte, viele Symptome nochmal entwickelt habe, die so ein bisschen so eine Druckgeschichte waren. Und da habe ich ja gesagt, immer bei jedem Spaziergang mit meiner Frau habe ich gesagt, oh, die Leichtigkeit ist weg, ich freue mich nicht mehr. Wir haben zu Hause im Dreisamstadion gegen Leipzig gespielt. Ich habe ein Tor gemacht, wir haben zur Halbzeit geführt und ich konnte mich nicht freuen. So. Also es hat mir keiner angesehen, aber mir ging es nicht so gut. Und dann ist ja krass, also was, wenn ich morgen, also ich kann, es kann ja so nicht weitergehen, ne? Ich habe zum Glück dann einen Weg gefunden für mich, aber ab da, so mit 29:30 ging schon los, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was aber auch gut war, weil du kannst dich auch nicht auf diesen Moment vorbereiten, dass dieser Tag X kommt, wo du einfach nicht mehr in die Kabine gehst, wo du deinen Chip abgibst, wo du einfach nicht mehr Teil der, wo du immer schräg angeguckt hast, wenn du mal kommst. So, natürlich freuen die sich, wenn du mal kommst, aber es ist, du bist ja kein Mitarbeiter mehr. Und da kann man sich einfach nicht emotional reinversetzen.
Wir kommen mal ein bisschen zum Fußball. Hier deine Geschichte beim SC, das ist ja eigentlich schon fast ein kitschiges Märchen, wenn man gerade mal ans erste Heimspiel oder ans letzte Heimspiel hier beim Sportclub denkt. Wir gucken mal zum 31. Januar 2015, das war ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Zur Pause stand es 0-0. Du wärst 0-1, Entschuldigung, genau, wir lagen hinten. Du wärst eingewechselt, weißt du noch für wen?
Muss ich jetzt echt gegen den Trainer schießen?
Das war was Taktisches vermutlich, ja, oder?
100%, hat er selber erkannt wahrscheinlich.
Also ja, für Schusti. Genau, es war für Schusti. Dann kommst du rein, lupenrein, Hattrick gemacht. Am Schluss geht es 4-1 aus für den Sportclub. Wie wichtig war dieses Spiel für alles, was danach kam für dich hier beim SC?
Das wichtigste Spiel überhaupt. Also ich hatte keine gute Vorbereitung, wir waren Letzter, es lief nicht gut. Dann kommst du aus Bremen, hast die Hoffnung, oh, jetzt darf ich wenigstens spielen, spielst aber nicht. Einen Tag später war ja, wir hatten ja den Schriftzug gesagt, ja, jetzt sitzt man hier in dem neuen Stadion. Genau, also das Spiel war ja auch nicht ganz unwichtig dann für diese Wahl nächsten Tag. Ja, aber einfach, ich habe auf die Tribüne geguckt und habe meine Familie gesehen, wie die in den Armen lagen. Das heißt, als Spieler, klar, leidest du auch, wenn du nicht triffst oder es ein Spiel verlierst, es nicht gut läuft. Aber dass Leute mit dir mitleiden, das tut dir manchmal noch mehr weh. Also, dass da Leute auf der Bühne sitzen und einfach wirklich mitfühlen. So. Und das war das Schönste, eigentlich die zu sehen, dass sie auch mal wieder erlöst worden sind. Ja.
Die Tore da gegen Frankfurt, sind die da so dabei an Erinnerungen, an die du häufiger zurückdenkst? Oder gibt es andere Tore, an die du häufiger mal zurückdenkst?
Klar, man denkt natürlich, also kurzfristig gedacht ist natürlich Wolfsburg, weil ich auch ein halbes Jahr vorher nicht mehr getroffen habe, vergessen ja immer viele, ist mir das natürlich so krass in Erinnerung geblieben. Aber wenn ich dann weitergehe, dann sind es natürlich vielleicht, sag mal, bei den Top 10 denke ich sofort natürlich an den Dreierpack gegen Frankfurt, weil der mir halt einfach hier die Türen geöffnet hat. Ja? Also wir sind ja abgestiegen, also man müsste ja auch gar nicht mehr über das Jahr sprechen, aber da hat man gleich Eindruck geschafft bei den Fans, hast gleich so ein bisschen Beliebtheit erlangt. Es war auch für mich so ein bisschen Genugtuung, so Bremen zu zeigen, hier, danke, dass ihr mich habt gehen lassen. Seht ihr, was ihr davon habt? Man ist ja auch eine Diva als Fußballer, sage ich immer, und war auch ein Stück Genugtuung in dem Moment. Und da fing einfach so diese kitschige Liebe einfach so ein bisschen an. Ja.
Total. Also ich glaube, eine deiner großen Stärke war ja, kann man sagen, dein Instinkt in der Box. Du wusstest so ein bisschen, wo der Ball hinkommt oder hast antizipiert. Kann man das überhaupt lernen oder wie lernt man das?
Also ich glaube, es ist einfach viel Wiederholung, viel Erfahrung, so oft wie möglich in der Box zu sein. Also selbst als ich dann über 30 war, stand ich immer noch nach jedem Training mit Flo Bruns auf dem Platz und habe mir die Dinger zuflanken lassen und auch auf schlechte Art und Weise. Ne? Also keine einfachen Tore, sondern ich habe immer versucht, auch in jedem Training spielnah zu arbeiten. Also es gibt auch Spieler, die nehmen dann 4 Kontakte und hauen den Ball in den Winkel und heißt es, oh, super Tor, aber das ist nicht spielnah. Deswegen, ich habe manchmal die wenigsten Tore gemacht beim Torschusstraining, weil ich einfach versucht habe, spielnah zu abzuschließen. Und ich hatte immer einen Plan, ich habe immer vorausgedacht, ich habe Gegner beobachtet und was, glaube ich, immer auch ganz wichtig war, da ich kannte meine eigenen Mitspieler. Ich wusste immer, wo flankt Güni hin, ich wusste, was macht Kübi. Also ich habe schon immer versucht, immer auch meine Mitspieler zu kennen und das, glaube ich, macht nicht jeder.
Das funktioniert natürlich aber auch nur, wenn die Mannschaft lange zusammenbleibt, kann man sagen.
Genau, das war natürlich der Vorteil hier, einfach die Spieler zu kennen, aber ich kannte auch die Gegner. Also ich gucke wahnsinnig viel Fußball und ich kenne einfach auch Spieler, die haben nicht so viel Ahnung und gucken nicht so viel Bundesliga. Das hat mir schon natürlich weitergebracht. Auch Standardsituationen. Ich weiß noch, in Frankfurt haben wir gespielt und da wurde ich eingewechselt und die haben im Raum verteidigt. Und das war immer das Geilste, weil du dann immer wusstest, wer ist schlecht im Verteidigen, ne? Also Offensive. So, und dann musste ich immer, habe ich mich da, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber an den Stürmer von Frankfurt gestellt, weil ich wusste, der passt nicht auf. So, und dann passiert es dann halt auch. Ne? Also dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du Tore erzielst. Deswegen immer so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, schaffst du halt mit optimaler Positionierung und allem. Ich meine, ich war immer der Langsamste in der Mannschaft, wirklich. Wir haben 30 Meter Sprints gemacht, ich habe das Training gehasst, weil ich wollte meine Zeit gar nicht wissen. Dann haben wir Sprungkrafttests gemacht. Keine Ahnung, Schade und Weißhaupt, die sind gefühlt einen Meter höher gesprungen und so. Also es zieht dich auch ständig runter, aber wenigstens konnte ich diese eine Sache mal gut, ja.
Ja, und andere gucken dafür vielleicht nicht so viel Fußball und wissen dann beim Standard nicht, wo sie hinlaufen, was keiner erwartet.
Ja.
Jena, Cottbus, Bayern, Werder und natürlich hier der Sportclub, du bist rumgekommen, hast natürlich dementsprechend auch ganz viele verschiedene Welten, in die du eingetaucht bist. SC und Bayern zum Beispiel ist ja ein ganz unterschiedliches Ding. Wo hat es dir denn am meisten gefallen? So, wo war das Lebensgefühl im Gesamtpaket am schönsten?
Ja, klar, jetzt nicht, weil wir in Freiburg sitzen oder weil ihr jetzt hören wollt, aber klar, hier hatte ich den größten Erfolg. Ich glaube, dass der berufliche Erfolg immer auch Grund dazu gibt, dass man sich einfach auch wohlfühlt, dass man sich angekommen fühlt. Ist natürlich auch eine ich hatte schöne Städte mit, also auch Cottbus, Jena, auch hier, das sind so Städtegrößen, die mir gefallen. Mhm. München war mir zum Beispiel zu groß, Bremer hat mir auch gefallen von der Stadt, aber hier ist natürlich ein bisschen sonniger, ein bisschen wärmer, ein bisschen schöner. Und ansonsten wirklich klar, in München war ich halt ein ganz kleiner Fisch, deswegen konnte ich mich da nie so richtig ausleben. Ich war da auch nie selbst ich am Tisch beim Essen oder so. Ich konnte nie da mit Schweinsteiger, Alarm und Reverie am Tisch sein und blödes Zeug erzählen oder so extrovertiert sein, wie ich es hier bin. Ich habe mich da immer so ein bisschen kleiner gemacht, leider. Das macht dann auch was mit einem. Und habe dann einfach hier mein Glück gefunden. Deswegen, wenn ich jetzt so eine Liste erstellen müsste, wäre Freiburg auf 1 und Cottbus auf 2.
Ja. Okay, spannend. Ja. Ja. 2011 war es, als du damals zum FC Bayern gegangen bist, als 22-Jähriger von einem Zweitligisten, Energie Cottbus, aber einige Tore gemacht, um dich dort gut zu bewerben. Man fragt sich ja oft bei so jungen Spielern, die dann zum FC Bayern gehen, ist das der richtige Schritt? Soll er sich nicht vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen? Schafft das überhaupt? Was waren für dich so die Beweggründe damals zu sagen, doch, ich bin Nils Petersen, ich pack das, ich mach das dort?
Also genau das habe ich nicht gedacht. Okay. Ich pack das dort, ich mach das dort. Wenn du 21, 22 bist, triffst du viele Entscheidungen eher vom Verstand oder weil der Kopf sagt, ist das Richtige. Aber nicht das Herz oder der Bauch. Also Herz oder Bauch hätten damals gesagt, geh nach Kaiserslautern oder Hoffenheim oder mach einfach den nächsten Step so, was einfach passt von einer Tabelle, sag ich mal. Mhm. Ich war einfach damals ein sehr, sehr guter Zweitligastürmer, zu gut für die zweite Liga, sag ich jetzt mal arrogant gesagt, aber Bundesliga ist natürlich was anderes. Das heißt, ich hätte erstmal zu einer Platz 12 bis 14 Mannschaften gehen müssen und bin natürlich dann eigentlich in die beste Firma gegangen. Ich sag immer, wenn man die Chance hat, für die beste Firma zu arbeiten, soll man es mal versuchen. Ich hatte halt die Chance und es war auch genau richtig. Ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich konnte halt ein Jahr auf höchstem Niveau lernen und trainieren, auch mal sehen, wo dann irgendwo die Grenze und das Limit ist. Konnte mir da was von vielen abschauen und sag immer, allein, dass wir heute noch immer über diesen Ausschlag in der Vita Bayern München reden, zeigt ja doch, dass die Menschen immer interessiert. Ne? Also viele sagen immer, krass, der war bei Bayern. Wenn ich heute irgendwo im Fernsehen arbeite, steht immer drunter, former FC Bayern Player. Also es ist natürlich dann halt auch irgendwo ein Ausschlag. Da steht halt nicht former SC Freiburg Player. Also es ist einfach so, wenn du dann irgendwie auch in dem Bereich unterwegs bist und obwohl ich hier viel, viel mehr Spuren hinterlassen habe. Aber du warst mal bei Bayern, du warst mal im Champions-League-Finale und du kannst halt über Robben, Ribéry und Schweinsteiger erzählen. Ja.
War das vielleicht dann auch die größte Erfahrung, die du da mitgenommen hast, zu sehen, wie die sich zum Beispiel vorbereiten, irgendwie so diese Top-Spieler irgendwie?
Ja, auf alle Fälle. Meine, ist ja kein Geheimnis, dass ich damals auch mal hier und da mal irgendwie geraucht habe oder mal irgendwie abends länger draußen war als der eine oder andere. Und so ein Robben oder Ribéry, die sind um 8 gekommen und haben sich bis 9:30 vorbereitet, damit sie optimal im Training sind. Und dann haben die du hast ja alle 3 Tage Spiele, ja, und du musst immer wieder auf Top-Niveau sein. Also ich glaube, ich habe keine 40 Trainingseinheiten mit der ganzen Mannschaft gemacht, weil du halt wirklich nur noch Wettkämpfe hast. Und das war aber eine super Erfahrung. Ich habe das auch da wahnsinnig genossen. Aber wenn du dann 4 gegen 4 spielst und mit Robben, Ribéry und Lahm in einer Mannschaft bist, hast du dich immer verantwortlich gefühlt, wenn die das Turnier nicht gewonnen haben. Ne? Weil du immer sagst, na, wahrscheinlich lag es an mir. Was aber auch okay war. Ich wurde auch geholt als Backup. Ich wurde geholt als Nicht-Startelf-Spieler. Also habe ich auch nicht die Qualität. Aber damals habe ich mir den Druck gemacht, ich musste auch so gut sein, aber ich war halt nicht so gut.
Genau, du bist ja dann zu Werder und dann wurdest du später zum SC ausgeliehen. Und wie du schon gesagt hast, ihr seid dann abgestiegen oder wir sind abgestiegen dann in die zweite Liga. Trotzdem bist du hier geblieben. Ich glaube, es gibt noch immer noch ganz viele Menschen hier in der Stadt, die dir das immer noch sehr hoch anrechnen. Was waren deine Gedanken damals, dass du mitgegangen bist in Liga 2?
Naja, also ich habe ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich hier bleibe. Ich war echt todtraurig nach dem Abstieg. Da haben wir alle geheult, die Schlosshünde, weiß ich noch, im Stadion in Hannover, aber auch noch am nächsten Tag, als wir uns verabschiedet haben. Und dann hat mich ja Jochen Seyer in der Physiotherapie zur Seite genommen und gesagt, wir tun alles. Und ich habe so gedacht, naja, aber 3,5 Millionen haben die jetzt nicht wahrscheinlich in der zweiten Liga. Und dann haben sie doch noch irgendwie zusammengekratzt im Sommer und haben das dann halt möglich gemacht, dann die Ablöse zu stemmen. Und ich habe halt in der Sommerpause dann irgendwie für mich erst so mit 26 dann festgestellt, stimmt, ich kann ja entscheiden, ich mache das, worauf ich Bock habe, was mein Bauch mir sagt, nicht mein Kopf. Und dann als ich mich dann entschieden habe, habe ich eigentlich so gedacht, dass ich jetzt ein schlechtes Feedback kriege von meiner Familie, von Freunden, dass sie sagen, hey, warum machst du das? Aber alle haben gesagt, es passt so zu dir, es ist so die richtige Entscheidung. Meine Mutter hätte auch sagen können, ach, du bist 700 Kilometer entfernt, willst du nicht wieder näher zu Hause spielen oder so? Hätte ja auch Hannover oder irgendwas machen können, aber habe das gar nicht gefühlt. Und dann, als ich mich dann entschieden habe, war es halt richtig geil, weil ich dann so gedacht habe, genau das wollte ich haben. Und dann fahre ich hierher und dann kommen auf einmal Leute in die Kabine, Grifo, Klant und so. Ich kann die alle nicht. Ne? Ich dachte so, scheiße, die stimmen, das ist ja eine ganz andere Mannschaft jetzt. Aber dann kam halt Chico und Co. und dann habe ich auch gleich gemerkt, das ist genau das, was ich will.
Also nicht nur für diesen Move, sondern auch generell, glaube ich, bist du ein Vorbild für ganz, ganz viele. Wer war oder wer ist denn dein Vorbild?
Also sportlich, früher war es immer Ruud van Nistelrooy, den werden die alten Zuhörer noch kennen, aber sehr den habe ich immer sehr, sehr gefeiert, habe den unheimlich gerne zugesehen. Ich habe mit Cottbus sogar mal gegen Hamburg gespielt, ein Freundschaftsspiel hat da mitgespielt.
Mhm, hast du das Trikot geholt?
Nee, leider, da war einer schneller. Aber ja, das ist so, da fällt mir jetzt als erstes ein, rein sportlich ist das mein Vorbild, ja. Mhm.
Hier beim SC bist du dann irgendwann zu diesem gefürchteten Joker geworden, von dem ganz viele ja heute noch sprechen, aber Hand aufs Herz, hast du dich jemals mit dieser Rolle so richtig abfinden können?
Ja, auf alle Fälle. Also ich kann mich erinnern an Einzelgespräche mit, als Christian Streich mich angerufen hat morgens, hat gesagt, komm mal in mein Büro und dann sollst du nicht von Beginn an spielen. Und da habe ich ja schon manchmal gesagt, nee, passt schon, alles gut. Bin vom Kopf war ich nur noch Joker. Okay. Also zum Schluss. Und ey, also wirklich, natürlich ist es geil, vor 40, 50.000 oder hier 34, 35.000 mit einem Kind an der Hand reinzulaufen, Hymne. Du bist Teil dieses Big Business und da gucken alle hin und du bist ein Gladiator in der Arena, der da einläuft. Das ist geil. Und wenn du nicht dabei bist, auf der Bank sitzt, ist was anderes. Aber hier um die Kurve zu laufen, die Fans feiern dich, dein Name wird trotzdem gerufen. Und dann irgendwie so bei der eigenen Mannschaft, aber auch beim Gegner zu sehen, oh scheiße, der kommt jetzt rein. Mhm. Oder gut, der kommt jetzt rein. Das hat mir schon was gegeben. Also es war schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Und auch immer dieses, jetzt geht's los. Natürlich ist das Druck, aber irgendwie auch cool. Und es war so eine Art Alleinstellungsmerkmal irgendwo, dass man irgendwie auch, keine Ahnung, damit bekannt geworden ist.
Aber das war ja sicherlich ein schleichender Prozess. Man hat sich ja nicht gleich damit abgefunden, jetzt bin ich nur noch zweite Wahl, in Anführungszeichen, sondern ich bin jetzt vielleicht die erste Wahl, ein Spiel zu entscheiden, wenn es gerade auf der Kippe steht, um reinzukommen. Also wie war dieser Prozess so für dich? Das hat ja bestimmt auch ein bisschen gedauert, oder?
Ja, wahnsinnig lang. Also ich meine, ich hatte unglaublich viele Trainingseinheiten freitags, als ich wahnsinnig schlecht drauf war im Training und dann auch dem Trainer irgendwie böse Blicke zugeworfen habe und dann wieder das Leibchen von der B-Mannschaft anziehen und wieder A gegen B in der B-Mannschaft. Und das hat lange gedauert, dass ich da irgendwie einen Umgang mitgefunden habe. Ne? Dafür braucht es einen Co-Trainer. Flo Bruns hat mich mal zur Seite genommen. Oder auch Mitspieler, ne? Chico, die dann gesagt haben, hey, ich weiß es schwer, aber. Und wir hatten immer einen sehr, sehr guten Umgang einfach mit. Und es hat immer wehgetan, aber ich finde es auch okay. Und Trainer dürfen das auch mal aushalten. Hat er ja auch. Mhm. Dass man da mal schlecht drauf ist, dass man vielleicht mal nicht die Hand gibt vom Training, sondern auch böse Blicke zuwirft und so. Völlig okay. Ist eine gesunde Streitkultur, würde ich sagen. Und dann aber am nächsten Tag zu zeigen, es war richtig, ne? Also ich habe das sozusagen gut umgesetzt in eine positive Aggression auf dem Platz, habe irgendwie versucht, mein Ding zu machen und dann war ich auch glücklich und zufrieden, ne? Also das war dann auch okay, wenn es dann halt auch gut lief. Und dann irgendwann lief es dann halt so gut, dass ich dann natürlich auch selber irgendwann wusste, ja logisch, es macht Sinn, einfach draußen zu sitzen, aber das ist natürlich ein langer Prozess, also ich hatte unglaublich schwierige Momente auch. Ja.
Ich weiß nicht genau, wo du das gesagt hast, das fand ich aber sehr interessant, du hast ja diese Jokerrolle auch so ein bisschen perfektioniert und zwar beim Wahrmacher zum Beispiel, dass es da Unterschiede gibt, wie man sich wahrmacht, dass man wirklich irgendwie nochmal extra viele Sprints macht, damit man schon so ein bisschen den Puls hochtreibt und so, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben?
Ja, also natürlich hat man irgendwann mal zurückgeschaut und gesagt, warum war ich denn gestern so spritzig oder warum war ich denn gestern vielleicht nicht so gut im Spiel? Und dann kannst du schon so ein bisschen auch als an Ding festmachen. Und klar, ist relativ viel Tagesform, ne? Also ich kann dreimal in den sauren Bereich gehen und komme dann irgendwie zweite Halbzeit rein und bin trotzdem irgendwie müde, habe schwere Beine. Ich glaube, jeder Fußballer, der mal eingewechselt worden ist, sagt ja immer, oh, es ist immer so schwer, so schwere Beine und wenn ich dann dreimal sprinte. Du musst mal kurz in den sauren Bereich gehen, das ist wahnsinnig schwer, das umzusetzen. Man denkt immer so, das ist so einfach, sprinte dreimal hin und her, aber mein Kopf sagt die ganze Zeit, nö, das ist einfach so und führst dir unglaublich viele Selbstgespräche hinterm Tor. Ansonsten halt wirklich den Fokus zu haben und auch im Spiel, wie oft ich reinkam und wirklich so, wie so Blut geschmeckt habe, ne, so von dieser eklige Atmung oder im Winter, wenn du reinkam, so kalte Mandeln und so, also das tut halt auch manchmal ein bisschen weh, aber es gehört auch einfach dazu. Und dann muss ich halt auch einfach reinbeißen in so ein Spiel. Also das war jetzt nicht jedes Mal Friede, Freude, Eierkuchen, wenn ich reinkam. Aber ich habe schon versucht, erstmal vom Kopf einen guten Umgang zu finden. Das heißt, den Gegner beobachten, die eigenen Spieler beobachten, wer ist beim Gegner heute schlecht drauf. Und dann, wenn es zweite Halbzeit zum Warmmachen ging, dass ich dann einfach echt so ein paar Mal hin und her sprinte wie so ein Bedepperter.
Ja. Sehr gut. Ja, es hat ja auch gut geklappt. Immer wieder, auch unter anderem beim letzten Heimspiel im Europaparkstadion gegen Wolfsburg. Und weil das so schön war, wollen wir dir noch einen Einspieler zeigen. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst.
Höfler, weit raus, rechts raus, auf Roland Scholloi läuft zur Grundlinie, spielt den Ball in die Mitte rein.
Tor!
Petersen mit dem Tor! 2:0 in der 75. Spielminute, ja glaubst du das? Julian, spiel morgen Lotto, ich sag's dir. Das hat keiner hier so gut erraten wie du. Nils Petersen nach Hereingabe, flacher Hereingabe von Roland Scholloi. Veredelt er sich hier nochmal selber. Der Rekordtorschütze, der beste Joker der Bundesliga, der Rekordtorjäger des SC Freiburg. 105 Tore jetzt in 277 Spielen. Nils Petersen, Fußballgott.
Ja, das war von unserem Fanradio. Es war ja sehr viel an dem Tag, muss man sagen, dieses Tor und alles, was danach kam, noch das eine wurde noch aberkannt und dann diese ganze Jubelaktion noch vor der Süd und so. War dir das manchmal sogar ein Tick zu viel in dem Moment, zu viel Aufmerksamkeit irgendwie?
Ist schwierig, natürlich ist es unangenehm, wenn du so ein bisschen auch der Hauptprotagonist bist. Also du willst ja auch in der Kabine immer nicht so, der hier, die rufen wieder meinen Namen am lautesten oder irgendwie, es ist... Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es nicht abgefeiert. Nee. Ich meine, ich bin jedes Mal nach der, wenn Christian Streich seinen Kreis gemacht hat vom Spiel, bin ich rausgesprintet, damit ich noch hören konnte, wie sie gerufen haben, mit der 18, Nils Petersen, Fußballgott. Ich meine, wie geil ist das denn? Also ja, es hat ja mir jedes Mal Gänsehaut bereitet. Oder wenn du jetzt gerade das abspielen lässt, gibt mir das ja auch Gänsehaut. Ich meine, es gibt ja nichts Wertschätzenderes, als dieses Feedback zu bekommen von den Fans oder von Kommentatoren, die dann ausflippen, sich einem mit dir freuen. Ne? Das habe ich auch mal im letzten Spiel so gemerkt, wie sich meine Mitspieler mit mir gefreut haben, war für mich das Größte. So, ne? Weil da sind wir alle kleine Egoisten sozusagen in der Mannschaft. Aber da hat sich wirklich jeder für mich gefreut. Und das war immer eigentlich die schönste Form von Wertschätzung. Deswegen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich hat es genervt. Manchmal ist es mir schon unangenehm gewesen, aber habe es gerne mitgenommen.
Also wir beide waren an dem Tag ja auch da. Und für uns war es auch sehr emotional. Wir haben uns auch sehr, sehr für dich gefreut. Wenn es überhaupt möglich ist, wie würdest du deine Karriere hier beim SC in 3 Worten beschreiben? Geht es? Boah.
Ja, boah, gute Frage. 3 Worte. Also sehr emotional. Also wirklich mit Auf und Abs, mit Abstieg und mit allem Pipapo, was dabei war und dann aber auch den persönlichen und mannschaftlichen Erfolgen. Mir fällt immer das Wort loyal ein. Also auf der einen Seite, weil ich lange da war, auf der anderen Seite, weil alle anderen so lange da sind. Ich meine, wenn ich jetzt hier noch hochkomme, sind immer noch die gleichen Fratzen, sage ich mal, sehe ich immer noch hier. Egal, wenn ich hier ins Gesicht schaue, den kenne ich doch. Und also der Verein steht wahnsinnig für Konstanz. Also loyal, konstant, also da würde beides passen. Und einfach dieses Wort Entwicklung. Also ich saß jetzt, wir waren jetzt beim Spiel hier, beim Topspiel und ich stand mit Paddy Beier zusammen und wir haben 2. Halbzeit so gesagt, Wahnsinn, was jetzt hier eigentlich los ist, ja. Wir spielen ja am Samstagabend Topspiel, keine Ahnung, der 4. gegen den 5. und volles Haus und man ist nicht unzufrieden mit 0-0, aber denkt so, oh ja, wäre noch mehr gegangen. Und wo der Verein jetzt steht, ja, und wo wir mal angefangen haben und wo wir, ich habe immer gesagt, in meinem ersten Auswärtsspiel, das war ein Dienstagabendspiel in Gladbach, da hätte ich jedem mit der Hand Hallo sagen können im Gästeblock. Ne? Jetzt ist jeder Gästeblock voll, Tickets für den SC sind wie eine Währung, jeder hat Bock irgendwie, das zu begleiten. Wenn wir öffentliches Training haben, kommen Menschen aus Berlin, Rostock oder Köln und sagen, ach, wir sind gerade im Urlaub, wollten mal ein Training, das hätte es ja früher nicht gegeben. Ich meine, im Dreisamstadion, da waren 12 Leute beim öffentlichen Training und der Verein hat so eine krasse Entwicklung genommen, das ist schon geil zu beobachten.
Wie sehr ist dir das bewusst oder war dir das bewusst während der Zeit, als du hier gespielt hast oder erst jetzt im Nachhinein?
Meistens erst jetzt im Nachhinein, leider sind viele Dinge. Ne? Also das ist ja auch, deswegen bin ich mal ein bisschen wehmütig, wenn ich zurückschaue oder wenn du es jetzt abspielen lässt, das hat immer was mit Wehmut. Ne? Das war so eine schöne, sag mal, für einen Fußballer ist das die schönste Zeit im Leben. 18 bis, wie bei mir jetzt 34, diese 16 Jahre, die kann dir keiner mehr geben, aber auch nehmen. Und deswegen habe ich ja immer versucht, dann Entscheidungen zu treffen, die rein pro sportlich waren. Und allein jetzt hier irgendwo was hinterlassen zu haben, dass die Menschen dich immer noch gerne sehen. Für mich ist das Schönste, heute nach Cottbus oder Bremen oder selbst nach München zu kommen und die Leute sagen immer noch, ach, schön, dass du mal da bist und so. Das Beste, was es überhaupt gibt. Ne? Und ich war jetzt gerade, kann ich jetzt zugeben, hier im Podcast 5 Minuten zu spät beim Termin, weil ich noch unten in der Kabine mich festgequatscht habe. Aber ich genieße das natürlich, ne? Dann nochmal die Jungs zu sehen. Ich schwelge total gerne in Erinnerung, aber muss immer aufpassen, dass da nicht zu wehmütig wird.
Also mit 5 Minuten Verspätung sind wir komplett zufrieden.
Sind wir auch anderes gewohnt, ja.
Ja, unten hätte es gekostet, ja.
Ja. Gibt es manchmal, dass du, also ein bisschen persönliche Frage auch, aber träumst du manchmal von Fußball, dass du in irgendeinem Stadion spielst, so im Traum oder so, gibt es das irgendwie?
Ja, ich habe mal ein paar Mal gespielt. Ich weiß, in irgendeinem Traum habe ich für Heidenheim wieder gespielt und habe, keine Ahnung.
Für Heidenheim oder
Heidenheim? Ja, für Heidenheim, weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen der Europa-League-Geschichte. Aber ich wache sehr oft dann auf und habe dann nochmal irgendwo angefangen. Ich weiß auch genau, in einem Traum habe ich, ich habe ja bei Werder Bremer eine Woche hospitiert, da habe ich bei Bremen wieder angefangen. Und da habe ich so richtig, bin aufgewacht und war so froh, dass es nur ein Traum war. Nicht, weil es nicht so ist, sondern weil ich so dachte, es wäre völlig falsche Entscheidung, sowas nochmal zu machen. Aber klar, also ich, sobald mich jemand fragt, ob man kicken gehen will hier um die Ecke in Unkirch oder so, dann bin ich immer mit dabei und Traditionsmannschaft spielen hier und da. Also der Ehrgeiz ist ja auch immer noch da. Und wenn ich hier zugucke, geht's, finde ich, ist okay, aber ich träume sehr, sehr oft vom Fußball.
Wir kommen auf dich zurück, auf jeden Fall. Unkirch waren wir auch schon kicken. Ne? Jogi Löw geht auch oft dort kicken.
Mit dem
spiele ich auch oft. Ja. Carmen Höflin und so.
Genau.
Ja. Grüße gehen raus. Du hast auch gesagt, als du noch gespielt hast oder als du gegen Ende der Karriere, dass du dich auch darauf freust, so diese Fanreise mitzunehmen und zu Euroleague-Spiele zum Beispiel. Wie sehr hast du das genossen, jetzt in London zu sein, auch mit dem ganzen Drumherum? Wir haben dich dann noch gesehen vor so einer, vom Pub oder vom Club,
was, irgendwie am was,
Abend aufspielen, eigentlich fast.
Ja, ich liebe das. Also ja. Ich meine, ich war jetzt die Saison auch 3-4 Mal auswärts mit. Einmal sogar, weil ich zufälligerweise im Gästeblock dann gelandet sozusagen, weil die Tickets irgendwie überbucht waren. Aber ja, ich liebe das. Also ich meine, ich bin ja wirklich Fan von der Mannschaft. Ne? Ich kenne die Jungs ja auch und verfolge das immer noch mit. Freue mich da immer noch wahnsinnig. Und wenn ich da irgendwie aus... Also Heimspiele sind auch geil, aber auswärts hat schon was Besonderes. Da hinzureisen oder diesen Fanmarsch mitzumachen in London und diese Spiele mitzunehmen, das ist schon echt phänomenal.
Jetzt ist es ja aktuell so, dass die Jungs wieder in Tabellenregionen unterwegs sind, wo es zumindest noch möglich ist, irgendwie internationale Wettbewerbe zu erreichen. Wie siehst du die Chance?
Sehr gut. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich im Sommer ganz, ganz oft gesagt habe, wenn wir Zehnter werden, ist es okay. Es ist völlig in Ordnung. Wir haben Trainerwechsel. Es ist jetzt einfach so, man weiß ja nicht, was man kriegt, wie Schuster das umsetzt. Dass es jetzt so eine Entwicklung genommen hat, war ja nicht absehbar. Ich meine, jetzt irgendwie Vereinsrekord, Atubulu, auf dem Champions-League-Platz mal stehen, irgendwie nach über 20 Spieltagen. Ich sage immer, wenn du nach 3, 4, 5 Spieltagen da stehst, dann ist man im Moment aufnahme. Aber wenn du es nach über 20, dann ist es halt einfach verdient. Und wir wussten alle nicht, wo es hingeht. Und es ist jetzt einfach möglich. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich will keinen Druck aufbauen. Aber wenn wir jetzt noch Zehnter wären, weiß ich nicht, ob wir alle glücklich wären. Aber man muss sich wieder zurückdenken und sagen, okay, im Sommer hätten wir es unterschrieben. Und ich finde, man muss immer halt immer auch, passt natürlich zum Trainer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber du hast natürlich mit, ich sag immer, Luki Höhler, Lukas Kübler, Sandhausen geholt, beide Röhl, wo hast du die alle hergeholt? Ja, Kilian und Atu was ist das für eine Mannschaft? Ja, wir haben uns ja keine Mannschaft zusammen gekauft, die jetzt Vierter werden muss, sondern das ist wahnsinnige Entwicklungsprozesse. Und wenn ich mir dann mal die Startelf angucke und dann die Vita dahinter, denke ich mal, krass, also wie sich der Verein entwickelt hat, ja, aber wie sich auch jeder Spieler entwickelt hat. Also das ist schon, es war bei vielen nicht absehbar.
Du hast Julian schon angesprochen, wie hast du denn oder was für einen Eindruck hast du denn aktuell so von diesem Gesamtgefüge mit Julian als Trainer?
Ah, ich finde es unglaublich spannend, natürlich ist es auch, wenn man ihn halt so kennt, so als Mitspieler, ne? Und da hat man ja auch ein paar Anekdoten gesammelt, irgendwie als zur Spielerzeit. Mir war es immer klar, dass er irgendwann Trainer wird. Das war wirklich, der hat ja damals die Ansprachen gemacht und im Kreis gesprochen und hat echt mit seinen Worten immer wahnsinnig viele oder alle erreicht nochmal. Und auch seinen Umgang damals hat er in seinem letzten Spiel nicht mehr gespielt, auch dann im Abschiedsjahr nicht mehr viel gespielt. Also da kam ja so viel zusammen, muss ich sagen, und hat trotzdem immer sein Mann gestanden und war immer positiv, hat keine Rolle gespielt und ist trotzdem im Sinne der Mannschaft zum Trainer hin und hat um einen freien Tag gebeten, wenn wir einen brauchten oder sich für uns eingesetzt. Also das war schon immer ein Vorbild und jetzt, wenn ich ihn da unten sehe, das passt einfach irgendwie. Ich finde das eine coole Art und Weise, wenn ich jetzt am Wochenende haben wir ja Rose und ihn so gesehen, so ein bisschen flapsig, so ein bisschen frech, aber trotzdem sympathisch. Ich finde, dass er es in den Interviews sehr, sehr gut macht. Natürlich könnte man sagen, auch der haut mal keinen raus oder so, aber er ist neu in dem Trainerbusiness, Bundesliga, da warten ja alle nur drauf, dass sie sich draufstürzen können auf irgendeine Aussage, dass er sagt, Europa ist möglich und dann wirst du Zehnter und dann zerreißen sie dich. Also ist ja auch noch selber, ist völlig unerfahren trotzdem, ja, und dafür macht es wirklich phänomenal. Ich könnte mir schon vorstellen, willst du ja auch kein Feuer legen, aber dass er natürlich da auch schon in Notizbüchern anderer Vereine ist. Ich meine, das, wenn du so erfolgreich bist in dem Alter, mit der eigenen Vita und sowas, wahnsinnig spannend.
Das schneide mal raus.
Genau. Hoffentlich nicht zu viele Einträge schon. Also mit jemandem, den du noch gespielt hast in deiner aktiven Zeit, der spielt immer noch hier beim SC und der hat eine Frage für dich.
Hallo lieber Nils, hab dich ja gestern in der Stadt gesehen. Scheint dir, dass du sehr viel Zeit hast. Und ich wollte dich fragen, ob du es eigentlich vermisst, unseren Torjubel mit dem Helm. Den kannst du ja mal erklären, warum, weshalb wir den gemacht haben. Genau, also liebe Grüße und viel Spaß.
War Vincenzo Grifo natürlich, kennt jeder.
Ja, es war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, warum es um den Helm ging, aber es war zu Zweitliga-Zeiten. Wir hatten ein Auswärtsspiel in Karlsruhe und es gab 89 Minuten, glaube ich, einen Eckball und ich habe zu ihm gesagt, ich habe ihm so einen Helm mimisch gezeigt sozusagen oder gestisch. Und dann wusste er, okay, auf den ersten Pfosten, scharf auf den ersten Pfosten, dann bin ich hingerannt, Tor. Und dann bin ich auch zu ihm hin und haben wir sozusagen so gejubelt. Und irgendwie hatten wir es die Woche davor mit, wer weiß gar nicht mehr, warum es um einen Helm ging, aber das muss ich ihn nochmal fragen, ich gehe gleich nochmal runter in die Kabine. Aber da, das war so unser, dann irgendwann unser Zeichen. Ja.
Also uns hat er erzählt, da ging es irgendwie ums Rollerfahren, irgendwie so ein bisschen, dass ihr beide zu der Zeit viel Roller gefahren seid und deswegen mit Helm.
Ja, ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr, warum wir trotzdem diesen Helmjubel gemacht haben, aber es hat was mit Rollerfahren und Helm zu tun, natürlich, ja.
Die Rollersaison geht los. Wir haben aus anonymer Quelle. Ja, es ist Wahnsinn, ja, wirklich. Aber wir haben aus anonymer Quelle erfahren, dass dein Roller schon lange nicht mehr fahrtüchtig ist.
Das ist aber eine starke Quelle, ja. Das ist wirklich, das ist abholbereit.
Ist das richtig?
Möchte. Ja, ich habe jetzt, ich habe mein E-Bike, ich werde sehr oft beleidigt in der Stadt, wenn ich damit alle überhole. Aber ja. Der Roller wurde schon ewig nicht mehr benutzt, das stimmt.
Aber also bei uns im Podcast wird Quellenschutz jetzt nicht so hochgeschrieben, deswegen würden wir diese anonyme Quelle jetzt auch noch mit einer Frage direkt mal einspielen.
Lieber Nils, noch knapp 4 Wochen bis zu deinem ersten Marathon. Glaubst du, du bist wirklich gut vorbereitet und hast deinen Trainingsplan so abgearbeitet, wie ich ihn dir vielleicht vorgeschlagen hätte, wenn du mich gefragt hättest? Also auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß dabei. Pass auf dich auf.
Klär mal kurz auf noch, Markus Behrens.
Ja, Markus Behrens, Physiotherapeut beim SC Freiburg. Es wurde 9 Jahre lang gemunkelt, dass er Privatphysio von mir ist, weil er mich wirklich jeden Tag fit gemacht hat fürs Training und immer noch im Austausch. Ist ja auch gefühlt Nachbar von mir. Ja, wir gehen oft zusammen laufen. Immer wenn der SC auswärts spielt, gehen wir samstags zusammen laufen. Und als ich aufgehört habe mit Fußball, hat er mir so eine Läuferzeitschrift abonniert auch. Deswegen hat mich optimal darauf vorbereitet. Ja, ich war witzig. Ich war nämlich gerade bei ihm unten und habe gesagt, ey, ich war 31 Kilometer laufen. Ich musste mich wirklich von Stegen nach Kirchzarten schleppen. Ich konnte nicht mehr. Habe noch ein Leitungswasser beim Bäcker ergaunert. Also ich war echt stehen K.O. Deswegen bin gespannt, aber ich bin frohen Mutes. Ich bin auch eher ein Wettkampftyp. Das wissen ja die Trainer hier. Training konnte ich nie so gut.
Mhm. Aber vor kurzem jetzt Malaga.
War Halbmarathon, das war Halbmarathon, oder? Genau.
Mhm. Jetzt aber lief gut?
Lief gut, also sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich bin da wirklich nach, war da noch frühstücken und so und bin dann nochmal zum Ziel gelaufen, weil ich interessiert war und habe da echt sich Leute ins Ziel schleppen sehen, die weitaus unsportlicher aussahen als ich. Und die haben, aber in dem Moment habe ich den Respekt vor mir selber, vor meiner Leistung verloren. Jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich mal einen ganzen laufen.
Mhm. Aber hast du ein gutes Gefühl, oder?
Naja, also mein Körper kennt das ja nicht, ne? Das ist trotzdem eine neue Erfahrung, aber zur Not gehe ich zu Fuß. Also der Uppi, Benjamin Upphoff, ehemaliger Torwart hier, den haben wir ja mal gelockt und gefoppt und der hat sich dann auch zum Marathon getraut und ist ihn auch gelaufen. Also ich gehe davon aus, dass ich schneller laufe als er. Das ist so ein bisschen mein Ziel.
Du hast mal gesagt, dass du 17, 18 Jahre lang nicht auf dem Geburtstag von deiner Oma warst. Bei Freunden war es wahrscheinlich ähnlich. Wie hast du es denn geschafft, gerade mit Family und Freunde von der Heimat, diesen Kontakt einfach nicht zu verlieren?
Ja, das ist auch Arbeit, ne? So wie eine Beziehung oder eine Arbeit, Beruf jetzt hier beim SC, so ist natürlich auch Beziehungen zu pflegen, ne? Und auch zur Familie. Also ich hatte dank des neuen Stadions immer 20 Minuten Zeit, hin und zurück 40, dann mich zu Hause zu melden und die freuen sich natürlich jetzt auch, dass ich mehr Zeit habe, mal nach Hause zu kommen. Sie vermissen es wahnsinnig, meine Mutter, Schwester, Oma haben sich immer samstags 15.30 Uhr verabredet, haben zusammen die Spiele geguckt vom SC, Der vermissen sie natürlich auch. Donnerstagabend schalten sie jetzt nicht unbedingt ein, aber klar, das ist nie ausgeblieben und auch mit den Freunden ist immer der Kontakt geblieben. Ich meine, die haben es auch genossen, hierher zu kommen, Spiele zu schauen oder so und jetzt schauen wir es halt zusammen oder fahren zusammen nach London, fahren zusammen nach Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, schauen Auswärtsspiele zusammen. Das genießen die dann auch, dass ich natürlich mehr Zeit habe und auch vielleicht mal nicht an 23 Uhr Bettruhe laut Trainingsplan gebunden bin.
Bei mir ist es oft so, bei Marius nicht ganz so oft, ich muss ganz oft über Fußball sprechen, dann bei Familientreffen. Warum hat der Winsche gestern 11 Meter verschossen? Ne? Als ob sie jetzt wüssten, ne? Warum er das gemacht hat. Oder warum habt ihr verloren? Super Spiel gestern und so weiter. Dabei habe ich relativ wenig damit zu tun. Wie ist das bei dir? Ist es auch so und nervt es dich vielleicht auch manchmal?
Nee, eigentlich, ich habe gedacht, das könnte mich nerven, aber ich liebe einfach Fußball. Ich kann immer über Fußball debattieren. Was mich so ein bisschen nervt, ist, jetzt fühlt sich wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin erwischt, aber wenn, keine Ahnung, hier ein Spiel 0-0 ausgeht, die sagen, oh, wärst du jetzt noch da, so, weißt du, ich finde das manchmal so ein bisschen respektlos, so ein bisschen, also mag ich dann auch nicht so, was soll ich dazu sagen, also ja klar, also nee, deswegen, ich liebe es dann auch über den SC, ich treffe mich mit Chico zum Frühstück, wenn ich spazieren gehe, treffe ich immer irgendwie vom SC, also wenn ich, keine Ahnung, ins Fili gehe oder durch die Kajo laufe, sehe ich immer irgendeinen Spieler, ist ja logisch, wenn gerade kein Training ist und dann kommt man immer wieder ins Debattieren und redet natürlich dann auch gerade über die Spiele.
Aber macht es dir dann vielleicht auch mal Laune, mal nicht über Fußball zu sprechen?
Ja.
Um einfach auch mal wegzukommen von dem ganzen Thema, so viel Fußball
gern,
immer?
Wahnsinnig gern. Also ich habe natürlich auch viele Freunde, die dann einfach, keine Ahnung, bei der Polizei sind oder meine Frau macht ja einen anderen Job oder so, dann liebe ich mich schon, dann irgendwie da auch reinzulesen oder einfach über andere Themen auch auszutauschen. Ganz normal, aber ich habe immer gesagt, das war ja das Thema Verblödung damals, wenn jetzt hier ein Arzt, ein Anwalt und ein Optiker sitzen, dann trotzdem werden wir am Ende über Fußball sprechen. Das ist einfach so. Das ist halt auch das Glück, warum es uns so gut geht, warum wir so beliebt sind, warum wir so viel Reichweite haben. Das ist immer unser Glück und da kann halt auch jeder mitsprechen, ne? Weil Thema Optik oder so kann ich nicht mitsprechen.
Das stimmt. Ja, Saudi-Arabien, Katar, sowas war, glaube ich, nie ein Thema für dich oder zumindest nicht, dass wir es wüssten, dass du da mal irgendwie geliebäugelt hättest. Stattdessen bist du dann noch in die Lotto-Landesliga gewechselt, zum Blankenburger FV am Ende. Wie viel Bock macht dir das noch? Ist das noch ein Thema eigentlich?
Nee, also ich habe jetzt auch dann so endgültig dann die Schuhe an den Nagel gehangen, Thema. Aber es hat Bock gemacht. Also ich habe auch wahnsinnig viel Respekt und Wertschätzung da erfahren. Ich habe immer gedacht, oh, alle haben mir vorgewarnt, Mensch, du bist so gut durch die Karriere gekommen, gib doch jetzt deine Gesundheit nicht aufs Spiel und wenn die Gegner dich da hassen oder treten oder vorführen wollen, aber gar nicht. Also man hat echt, glaube, weil man den Gegnern auch viel Respekt gezollt hat und die es auch cool fanden, weil ich aber auch ehrgeizig war. Ne? Also ich bin jetzt nicht dahin und habe gesagt, mache Larifari. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten ein Pokalspiel und da stand es 89:0 und ich habe so gedacht, Gott, ich wollte in meinem Leben keinen Elfmeter schießen mehr. Ne? Also so gut liefen meine letzten auch nicht in Rio oder in Berlin. Und sowas geht ja durch den Kopf. Eigentlich könnte mir auch egal sein. Ne? Also selbst da habe ich mir Druck gemacht, aber war trotzdem eine coole Zeit, gerade mit meinem besten Freund immer zusammen zu spielen. Und auch dieses einfache Leben, ja, diese Kiste Bier nach der Kabine. Ja? Unser Physio Uwe Vetter hier, der würde ja durchdrehen, ne? Wenn er jedes Wochenende irgendwie so ein halber Liter dann irgendwie in jeder Hand ist. Aber gehört dann auch dazu.
Aber kam es zum Elfmeterschießen?
Nee, wir haben 19:1 verloren.
Okay. Ah. Gott sei Dank.
Sag ich jetzt nicht.
Hast du einen verschuldet noch? Oder? du hast in deinem ersten Spiel, glaube ich, direkt ein Tor gemacht, kann es sein? Noch 5 Minuten oder relativ schnell. Es war dann aber trotzdem knapp, 3-2. Also du hast jetzt auch nicht, bei allem Respekt, die Liga kaputt geschossen, kann man sagen. Wie war es vom Niveau für dich dann?
Du am Ende, wie ich vorhin gesagt habe, ne, ich bin ja trotzdem jemand, ich bin ein Endabnehmer im Strafraum, ich war nie der Schnellste oder der Kräftigste, deswegen war ich auch angewiesen auf Vorlagen und das ist natürlich, deine Mitspieler sind natürlich nicht so gut wie auf dem Level SC Freiburg und die Gegner können mittlerweile alle trotzdem ganz gut verteidigen, da stehen sie halt dann, haben sie dich natürlich immer in Sonderbewachung und ich habe mich schon schwer getan, also ich muss sagen, ich hatte große Klappe und dachte, oh ja, dann mache ich jetzt jedes Spiel 2 Tore, keine Chance, also so einfach ist das dann auch nicht.
Allerletzte Frage. Eigentlich wundert es uns, dass noch keine Anfrage oder vielleicht kam auch schon eine Anfrage, weil sie brauchen dich eigentlich. Sie stehen mit 15 Punkten auf Platz 15 von 17. Sie sind in Abstiegsgefahr.
Flankenburg.
Flankenburg, ja.
Ihr habt ja richtig schlau gemacht.
Ja, natürlich.
Aber am Wochenende haben sie gewonnen. Das kann man hier auch mal sagen.
Was haben sie gewonnen?
Sie haben gewonnen am Wochenende zumindest.
Ja, stimmt. Am Wochenende haben sie
gewonnen. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Aber nee, also ich muss auch dazu sagen, mein bester Kumpel ist halt nicht mehr dort. Ja, okay, das war schon so ein bisschen die Verbindung. Wenn, dann würde ich eher nochmal mit ihm spielen. Aber klar, ich muss auch sagen, Gott, ich will jetzt hier keine Werbung für mich machen, aber ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, hier in der Region noch irgendwie ein bisschen was zu machen, weil gerade, ich bin natürlich durch den Beruf sehr, sehr viel allein unterwegs und manchmal vermisse ich so dieses Kabinen-Wirrwarr und so ein bisschen auch Highlights, Adrenalin, mir fehlt ja total Adrenalin, ne? Das ist ganz normal, wenn du das nicht mehr hast und habe lange gehadert und überlegt, ob ich hier nochmal ein bisschen in der Region kicke, aber bis jetzt noch nicht.
Wir können uns vorstellen, wie deine Instagram-DMs in den nächsten Tagen aussehen.
Direkt aufstellen.
Genau. Ja, Nils, vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende angelangt und ja, wünschen dir einfach weiterhin alles Gute. Freuen uns, wenn wir dich sehen. Und ja, dann hören wir uns sicherlich bald.
Danke euch. Nils, danke. Bis zum nächsten Heimspiel.
Jawohl. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank euch natürlich auch wieder fürs Zuhören, an alle, die noch dran sind. War eine besondere 25. Folge. Wir freuen uns schon auf die nächsten 25 Folgen und wünschen euch bis dahin alles Gute. Ciao!